Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge meines neuen Podcasts. Ich darf mich kurz bei euch vorstellen. Mein Name ist Daniel Jovanov, ich bin Sportjournalist und verfolge den Hamburger Sportverein nun schon seit vielen, vielen Jahren und damit sind wir auch direkt beim Thema. Für meine erste Podcast-Folge habe ich mir zwei ganz besondere Gäste eingeladen, Horst Rubesch und Holger Hieronymus. Aber wie es so üblich ist, klappt bei der ersten Aufnahme manchmal nicht alles, deswegen musste ich dieses Intro jetzt nochmal nachträglich neu einsprechen, aber wir starten auch direkt in die ungeschnittene Folge mit den beiden und meiner ersten Frage: Was fühlt sich eigentlich schlimmer an, der Abstieg oder der verpasste Wiederaufstieg in dieser Saison?
Naja, ich finde es beides schlimm, muss man halt dazu sagen. Es war beides nicht nötig, glaube ich, weil ich denke, vor dem Abstieg hat man 5, 6 Jahre lang wirklich gebettelt, dass man absteigt. Wir haben Qualifikation gespielt, Relegation vielmehr. Und im letzten Jahr war es dann eigentlich eine logische Konsequenz für mich. So, und dass es jetzt mit dem Aufstieg auch wieder nicht funktioniert hat in der zweiten Liga, glaube ich, ganz einfach sagen zu können, ist für mich eigentlich auch nicht überraschend. Man hat die Rückserie gesehen. Man hat gesehen, und das hat man Anfang der Saison auch gesehen, dass wir da keine Mannschaft auf dem Platz haben, dass das insgesamt eigentlich nicht zusammenpasst, alles nicht. Und deswegen ist es eigentlich jetzt eine logische Konsequenz, dass man hier noch ein Jahr in der zweiten Liga verbringen muss. Ich weiß auch nicht, ob man das im nächsten Jahr schafft. Die Frage wird halt sein, was hast du für Möglichkeiten, was kannst du jetzt verändern, was musst du verändern?
Ja, Holger, wie siehst du das? Also, was hat sich für dich emotional schlimmer angefühlt, Abstieg oder verpasster Wiederaufstieg?
Naja, das Thema Abstieg ist ja nun wirklich so, wie Horst auch gesagt hat, das ist ja, würde man sagen, fast so was Ähnliches wie ein Evergreen gewesen. Wir haben ja mehrere Jahre sozusagen, war die Situation spitze auf Knopf und dass es dann geklappt hat im negativen Sinne, das ist ja im Grunde gar keine wirkliche Überraschung mehr gewesen. Insofern ist das. Ja, es ist für den Verein, also für den HSV ist das und für die Fans und für die Stadt Hamburg ist das natürlich ein großes Desaster. Und der zweite Teil, der fühlt sich für mich auch nicht we wesentlich anders an, weil ungeachtet dessen, dass man vielleicht das hätte ahnen können oder sehen müssen vorher schon, um es vielleicht dann sogar noch zu verhindern, ist es einfach schlecht, wenn der Verein, der Weg des Vereins, der aktuelle Weg, der lässt eigentlich nicht viel Hoffnung zu.
Vielleicht muss man auch den Zuhörern noch mal ganz kurz erklären, für die, die es nicht wissen. Normalerweise weiß man das als HSV-Fan, wer ihr beiden eigentlich seid und was für einen Beitrag ihr zur Geschichte des HSV geleistet habt. Ihr beide wart in der Phase dabei, als der HSV seine erfolgreichste Zeit hatte, deutsche Meisterschaften gefeiert und der Triumph 83 in Athen. Nur um mal so ein bisschen die Entwicklung von damals an der Spitze Europas bis zum jetzigen Status quo in der zweiten Liga deutlich zu machen. Vielleicht so ein bisschen aus der Wahrnehmung heraus der damaligen Zeit, Horst. Was war der HSV in deiner aktiven Karriere für einen Verein, national und international? Was hat er für eine Wahrnehmung?
Ja, muss halt einfach dazu sagen, ich bin ja von Essen damals gekommen und zu der Zeit war der HSV, sag ich mal, ein Verein auch, der international ein Riesenrenommee gehabt hat und das hatte ich ja schon davor gehabt, selbst zu Uwe Seeler Zeiten nachher schon ist das ja alles entstanden. Und nein, für mich war es ein Riesensprung, auf der einen Seite nach Hamburg zu kommen. Habe mich riesig gefreut. Und was glaube ich, der große Unterschied war, auch gegenüber Essen damaliger Zeit, war eben, du hast eine Führung gehabt, die eigentlich von Anfang an funktionierte. Da hast du einen Präsidenten gehabt, Herrn Bentin damals, und dann kam Günter Netzer als Manager, Branko Cevic als Trainer, wo du eine Führung gehabt hast, die eindeutig war, die klar war, und du hast eine Mannschaft gehabt, ja, wo du eigentlich alles gehabt hast. Du hast spielstarke Spieler gehabt, also technisch gute Spieler. Du hast Spieler gehabt mit Charakter, die übers Arbeiten gekommen sind. Und die Mischung hat es eigentlich gemacht. Und wenn ich darüber nachdenke, habe ich damals noch geschmunzelt. Und ich glaube, das zeigt auch diese Charaktereigenschaften dieser Mannschaft, was da passiert ist. Wir wurden ja noch mehr oder weniger fast als Absteiger gehandelt, weil der HSV zu dem Zeitpunkt 5 Zweitligaspieler verpflichtet hat. Mit Bernd Wehmeyer, mit mir, mit Plücken und so weiter. Und Jimmy Hartwig war da auch noch bei. Und wir sind im ersten Jahr gleich Deutscher Meister geworden. So, im Jahr darauf kamen dann diese Jungen, so wie Holger kamen dazu, dann kam Dietmar Jakobs noch dazu. Es war halt alles immer eine gezielte Geschichte. Die Spieler wurden mit einbezogen, auch wenn Branko ein Trainer war, der wirklich Diktator war, aber wir haben einen Manager gehabt, der hinterfragt hat. Und ich denke, das war, glaube ich, der entscheidende Faktor. Und hinzu kam eigentlich, ja, diese Truppe hat eigentlich gepasst, die Mannschaft hat eigentlich zusammengepasst. Auch die einzelnen Spieler, jeder hat Verantwortung übernommen. Und wir waren eine geschlossene Einheit. Wir haben gewusst, was wir können und vor allem, wir haben eins gehabt. Bei uns war keiner da, ob es im Training war oder nachher auch in den Spielen. Wir sind auf den Platz gegangen, um zu gewinnen. Wir wussten, dass wir es konnten und haben es eigentlich getan. Und das war, glaube ich, ja, dieses geschlossen, dass einfach dieses Gesamte in eine Richtung gegangen ist. Dass einer für den anderen gestanden hat, vom Präsidium bis hin zum Zeugwart unten. Darf man ja auch nicht vergessen, das Team hinter dem Team war bei uns auch wichtig. Hermann Rieger war ein wichtiger Mann. Willi damals als Zeugwart. Wenn man darüber nachdenkt und auch die Zuschauer, sie haben uns geholfen, sie haben uns mitgenommen, obwohl wir nicht diese Zahlen haben, die man heute hat. Ich habe mal so ganz trocken gesagt, als ich mir die Spiele in den Jahren danach angeguckt habe, wenn wir das Stadion gehabt hätten, wäre bei uns, hätte keiner antreten brauchen, weil die Spiele hätten wir alle gewonnen. Ja, und das war eigentlich das, was diese Mannschaft auch ausgezeichnet hat.
Vor wie vielen Zuschauern habt ihr damals im Schnitt gespielt?
Ja, wenn es viel waren, waren es meistens durchschnittlich, da haben wir glaube ich 23.000 oder 26.000 gehabt. Haben wir schon bei Bayern München, war schon mal ausverkauft, aber wenn du gegen Duisburg gespielt hast oder gegen Bochum, die alle unangenehm waren, hast du vor 13.000, 14.000, 15.000 gespielt. Und in dem alten Stadion war es ab und zu schon so, dass es da zog wie Heckschuppe, wenn dann der Herbst kam. Aber das spielte eigentlich alles keine Rolle, sondern da ging es eigentlich darum, was wollen wir, was machen wir, was tun wir. Und das war eigentlich für mich auch immer wichtig. Dass du auf den Platz gehen kannst, weißt, was du kannst und dass du diese Spiele gewinnen willst. Wenn dann einer besser ist, ist okay. Aber das waren diese Charaktereigenschaften, die wir eigentlich gehabt haben. Und das war auch dieser Wille, da auch Spiele mal zu biegen, sag ich mal, wo spitz auf Knopf war. Und das haben wir eigentlich dann auch permanent immer wieder bewiesen. Und die Kunst im Fußball bleibt nach wie vor, das eigentlich zu bestätigen, was man erreicht hat. Wir sind Deutscher Meister geworden, wollen wieder Deutscher Meister werden. Im Jahr darauf sind wir im Finale gescheitert gegen Nottingham. Sind Zweiter geworden in der Liga. Im Jahr darauf haben wir im UEFA Cup gespielt, sind auch gescheitert und sind wieder Zweiter geworden. Und die letzten beiden Jahre sind wir dann eben halt Deutscher Meister geworden, haben die Champions, also heutige Champions League, damals den Pokal der Landesmeister gewonnen. Und das war eigentlich so, dass du langfristig auch geplant hast, langfristig gearbeitet hast. Und das wäre in der heutigen Zeit, glaube ich, auch ganz gut. Man sieht es zum Beispiel, wer es eigentlich kontinuierlich gemacht hat über 40 Jahre, ist Bayern München, 30, 40 Jahre. Da geht es immer kontinuierlich den Weg weiter. Und das ist eigentlich das, was ich im Moment ein bisschen vermisse hier.
Das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage an dich, Holger. Ihr habt ja damals im Gleichschritt mit den Bayern eigentlich konkurriert, die waren ja eigentlich, ihr wart die Gejagten, ja, zu dieser Zeit. Und der FC Bayern war mehr oder weniger der Verfolger. Also man war irgendwie auf Augenhöhe, beziehungsweise sogar über den Bayern zu der damaligen Zeit. Und dann, nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte, gehen die Entwicklungen beider Vereine ganz unterschiedliche Richtungen. Worauf führst du das zurück? Also warum ist es dem FC Bayern zum Beispiel gelungen, viele seiner ehemaligen Top-Leute irgendwie zu integrieren, zu halten, mit einzubeziehen, und warum hat das beim HSV eigentlich über viele Jahre nicht erfolgreich geklappt? Oder ist die Einschätzung falsch?
Nee, die ist völlig richtig, die Einschätzung. Ich würde zu dem, was Horst gesagt hat, was zu 100% stimmt, noch was ergänzen, was wichtig war und wichtig ist, in der Zukunft auch wichtig sein wird. Das Miteinander hat gepasst, Horst hat es angesprochen. Ich zählte seinerzeit zu den jüngeren Spielern mit 20, 21, die Alten, und zwar nicht nur vom Alter, sondern auch von Erfahrung her, das sind ja dann die alten Spieler in Anführungsstrichen, die haben alle mitgenommen, die haben die Jungen mitgenommen, die haben auch die mitgenommen, die nicht regelmäßig gespielt haben. Am Ende des Tages konnte man sich an den sogenannten alten, erfahrenen Spielern, konnte man sich orientieren, und das ist das, was mir in den letzten Jahren hier völlig abhanden gekommen ist. Nicht, dass die Alten das nicht, die waren gar nicht in der Lage dazu. Und vor dem Hintergrund muss man ja auch mal sagen, da ist ja offensichtlich in der Planung vieles nicht richtig rund gelaufen. Weil wenn ich solche Spieler gar nicht habe, dann haben es natürlich die Jungen schwerer. Wir sind mitgenommen worden, wenn einer sich mal hat hängen lassen, dann wurde dem mal kräftig in den Arsch getreten. Und das ist auch in Ordnung so. Das ist die Sprache der Fußballer. Und die haben die Jungs, speziell Horst oder auch Mani und Felix, wenn man so will, und Dietmar, Peter Nogli zu der Zeit noch, wo alle gefragt haben, wieso brauchen wir noch einen, wieso brauchen wir noch einen Jakobs als Vorstopper? Wir hatten eine Abwehr mit Buljan, mit Nogli und Kals und Peter Hedin auf der linken Seite. Also eine sehr stabile, etablierte Abwehr. Und das kam noch einer dazu. Da haben alle gefragt, wozu das denn jetzt? Also Fakt ist mal, die Mischung aus den älteren, erfahrenen Spielern und die Jungen, die dazugekommen sind, wenn Jakko war nun leider kein junger Spieler mehr, aber das hat immer alles zu 100% gepasst. Und wenn einer sich hat hängen lassen, von den Alten hat sich mal eh keiner hängen lassen, weil die genauso ausgerichtet waren, wie Horst es eben beschrieben hat. Die haben im Grunde genommen den Weg vorgegeben, alle anderen sind mitgegangen. Und wir wollten, wenn wir raus sind, wollten wir ein Spiel gewinnen. Und nicht so ein bisschen was für die Galerie und für die Zuschauer, damit die was zum bisschen Spaß haben. Nein, wir wollten die Spiele gewinnen. Und wir wollten am Ende nicht nur die Spiele gewinnen, sondern wir wollten auch die Titel haben. Ansonsten...
Was haben die Leute damals von euch erwartet eigentlich? Was war die Erwartungshaltung, was war die Anspruchshaltung des HSV zu der damaligen Zeit? Also vom Umfeld, Medien, Fans?
Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, es brauchte keiner von uns etwas zu erwarten. Wir haben von uns selbst genug erwartet. Wir sind gekommen, Horst hat es gerade gesagt, in seinem ersten Jahr sind sie deutscher Meister geworden, als Absteiger gehandelt und Meister geworden. Und wir sind zum Meister gekommen, Dietmar Jakobs und ich, 79. Und wir wollten letztendlich das, was die Jungs erlebt hatten, nämlich eine Schale in der Hand zu halten, das wollten wir auch erleben. Das haben wir dann leider erst 3 Jahre später geschafft. Aber am Ende des Tages war dieser Leistungsgedanke, der war in der Mannschaft extrem etabliert. Und alle wollten nicht nur ein bisschen Spaß haben und ein bisschen durch die Stadt cruisen mit den tollen Autos und überhaupt. Was andere von uns erwartet haben, das war für uns völlig egal, weil wir selbst Erwartungen an uns hatten, beziehungsweise das vorgelebt bekamen von den älteren Spielern. Vor dem Hintergrund haben wir gar nicht mitgekriegt, wer was von uns erwartet.
Wenn ich das jetzt auch so richtig rausgehört habe, hat eure Generation damals also geprägt eine Mentalität, ein Antrieb aus sich selbst heraus, das Maximum irgendwie zu erreichen und diese Geschlossenheit dann offensichtlich des Vereins, der, also ich meine, allein, dass ihr beide über so eine lange Zeit immer noch befreundet seid, spricht ja dafür, dass die Bindung damals schon sehr, sehr eng irgendwie gewesen sein muss, weil diese Fälle im Fußball ja auch relativ selten sind. Gibt es aber, Horst, die Frage an dich, irgendwo in der Zeit, auch nachdem du den HSV zum Beispiel verlassen hast, kannst du irgendwo einen Bruch ausmachen in der Geschichte, wo das dann auseinandergedriftet ist, wo man das Gefühl hatte, da stimmen die Entscheidungen nicht mehr, da stimmt die Mentalität nicht mehr, die Stimmung in diesem Verein stimmt nicht mehr. Gibt es irgendeinen Zeitpunkt?
Ja, ich will das jetzt, kann es eigentlich nicht klar festlegen jetzt. Es ist irgendwann ist es eingebrochen. Man hat danach ja auch nochmal international gespielt, eine ganze Zeit lang. Pokalsieg ist auch nochmal gewesen, nach meiner Zeit. Und dann ist es so Stück für Stück eigentlich verlaufen, die ganze Geschichte. Und ich denke mal, wenn ich jetzt so einfach zurückblicke, ja, vielleicht sage ich jetzt mal die letzten 20 Jahre, wo ich beim DFB war, muss ich halt sagen, hast du immer gesehen, dass es nie eine Einheit war oder nie in diese Richtung ging, wie es eigentlich sein sollte. Und für mich war es, ich wollte eben noch mal kurz einmal zurück auf die Geschichte, eben was Holger gesagt hat. Ich sage, wenn man auch mal sieht, die Wechsel, die wir vorgenommen haben oder die weggegangen sind, weil ich eben sagte, Dietmar kommt, Holger kommt, Kevin geht weg. Wo alle gesagt haben, Kevin Keegan weg, da haben wir Lars Bastrup geholt. Und daran, glaube ich, sieht man auch, was diese Mannschaft und was dieses, sag ich mal, dieser Vorstand, dieses Präsidium, Manager und so weiter, plus Trainer, was dahinter gesteckt hat bei der ganzen Geschichte. Auch da ist nicht immer alles rund gelaufen, aber wir haben es immer wieder aufgefangen. Die Mannschaft hat es mitgetragen. Wenn ich an die Geschichte mit Branko denke, damals, der mit seinem Alkoholproblem, da doch ein bisschen für viel Unruhe gesorgt hat, was uns auch die Meisterschaft gekostet hat, muss man auch ganz klar sagen. Aber man hat auch gesehen hier, dass da jeder angefasst hat, jeder mitgemacht hat, dass wir genau gewusst haben, wo wollen wir da hin. Und das ist eigentlich das, was ich so, ich habe es eigentlich nach meinem Weggang in Hamburg eigentlich, ja, immer weiter verfolgt, du guckst immer wieder hin und meine, ich bin ja eh HSV geblieben nach den 5 Jahren, da ging ja nichts mehr dran vorbei, aber ich habe es eigentlich eher wieder verfolgt in den letzten 20 Jahren, wo ich dann eben halt beim DFB war, wo ich ein bisschen näher dran war, wo ich ja wieder einiges mitgekriegt habe. Und da muss ich halt einfach sagen, mir fehlt eigentlich diese Kontinuität, der klare Plan oder sagen wir die Philosophie über eben halt jungen Leuten, wie es ja dann zu der Zeit auch war, weil man finanziell da auch schon nicht in der Lage war, sagen wir eine teure Mannschaft sich zusammenzukaufen. Und das sind alles so Sachen gewesen, die mich da so ein bisschen immer irritiert haben, weil wir waren einfach nicht mehr in der Lage, da einen klaren Weg zu gehen, einen klaren Weg zu finden. Und am Ende des Tages ist das eigentlich eine logische Konsequenz. Eins möchte ich aber auch klipp und klar sagen, ich glaube, und das muss man halt einfach auch so sehen, Hamburg ist eigentlich normalerweise die einzige Stadt, die in diese Phalanx München mithalten könnte. Und dass das irgendwo, sag ich mal, auf der Strecke geblieben ist, ist für mich eigentlich unverständlich.
Also eine Sache muss ich an der Stelle vielleicht mal kurz einwenden, weil Horst es selber nicht sagen möchte, wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht sagen kann, aber ich kann es, weil ich nämlich ein Teil der Mannschaft war, die 83 gewonnen hat. Und 1983, weil du vom Bruch gesprochen hast, der Bruch war der erste, der einzige, der richtige Bruch, der da war, das war der nämlich 83, als Horst ausgeschieden ist, den Verein gewechselt hat, Lars Bastrup und Schatzschneider-Wuttke dazu schließen. Da kam ein Bruch, der allerdings keine dramatischen Folgen hatte, und zwar deswegen nicht, weil wir natürlich noch ein paar stabile ältere Spieler hatten. Stabil im Sinne von mit Führungsqualitäten, wollte ich damit sagen. Der Kopf, der Leitwolf, das war Horst, völlig unbestritten. Aber es gab trotzdem noch Führungsspieler, die in der Qualität von, ich sage mal, Jakobs, Kals, Magath, die waren ja noch da. Und die haben zumindest mal einen Teil dieses Verlustes mit auffangen können oder verhindern können, dass es zu dramatischeren sportlichem Verfall gekommen wäre oder hätte kommen können. Aber ansonsten muss man sagen, ist eine ganz normale eine Entwicklung, die sicherlich mit der vom FC Bayern nicht zu vergleichen ist. Denn die haben auch Spieler verloren, teilweise auch wirklich wichtige Spieler, dann auch wieder zurückgekriegt. Rummenigge war eine Zeit lang weg und Matthäus war auch eine Zeit lang weg. Trotzdem ist es beim FC Bayern nicht so dramatisch aufgefallen. Und das ist der Bruch, also der Bruch, den der HSV mitgemacht hat, der war auch nicht zu unterschätzen, aber am Ende des Tages hat es keine schlimmeren Konsequenzen gehabt.
Der entscheidende Faktor ist vielleicht auch bei der Geschichte, was man ja auch so, wir brauchen ja nur darüber nachdenken, wann der HSV diese Auslieferung vorgenommen hat. Davor war Bayern München war zum Beispiel von Anfang an ein reiner Fußballverein. Wenn man heute sieht, wie die Entwicklung bei Bayern München gegangen ist, wo der Uli Hoeneß und wie sie alle heißen, die da tätig sind, mittlerweile, sage ich jetzt sogar, noch Volleyball aufgebaut haben, auch da wieder oben Spitzenklasse Deutschland, international spielen. Eishockey wird im Moment, läuft der gleiche Weg. Also da musst du halt einfach sehen, was da für eine Führung drin ist. Und für mich geht's halt einfach, dass du so einen Verein als Fußballverein führen musst. Deswegen damals auch, haben wir uns ja da auch hingestellt und haben ja auch mit dafür plädiert, dass man eben halt diese Auslesung vornimmt, dass man da also wieder konkurrenzfähig wird. Aber am Ende des Tages, nochmal, am Ende des Tages wird es immer darum gehen, welchen Weg gehen wir und wie erfolgreich sind wir. Weil heute musst du in das internationale Geschäft, wenn du oben bei der Musik mitspielen willst, und das musst du über Jahre machen, weil dort ist das, und das ist halt so, ist das Geld einfach, da ist das Geld vorhanden. Weil im normalen Ligabereich wirst du dann halt immer nur ums Überleben kämpfen müssen. Du musst also schon an die Fleischtöpfe da wieder rankommen. Und das muss auch das Ziel sein, sage ich mal, was man in Hamburg anpeilen muss. Das heißt, das wird, so wie es im Moment aussieht, sicherlich eine Geschichte werden. 5, 6, 7 Jahre, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Du hast es aber gerade angesprochen. Ihr seid ja beide, wenn man das so sagen darf, jetzt nicht dafür bekannt, dass ihr immer aus der Ferne irgendwelche Kommentare zum HSV abgebt, egal ob es positiv oder negativ läuft. Das werfen viele Fans einigen ehemaligen vor, weil die immer sagen, ihr sagt zu irgendwelchen Dingen etwas, aber ihr packt nie an. 2014 war es aber so, muss man ja in der Historie dann auch nochmal hervorheben, dass ihr tatsächlich auch bereit wart, eine Bewegung zu unterstützen, die damals versprach, den Verein komplett neu aufzustellen. Holger, was war die Erwartung damals 2004, die ihr persönlich oder die
14.
Ja, genau, also bei der Ausbildung HSV Plus, die ihr hattet, also wohin sollte der Weg des HSV gehen, mit welchem Personal und mit welchem Ziel?
Ja, ach Gott, da müsste man eigentlich ein bisschen weiter ausholen, dass die Situation des Vereins im Vorlauf zu dem Ausgliederungsjahr 2014 war ja die, dass man wirtschaftlich alles andere als auf Rosen gebettet war, zum einen. Also auch da kreiste ja schon der Wirtschaftshammer mehr oder weniger über dem Verein. Das war das eine. Das zweite, und deswegen bleibe ich auch dabei, die Ausgliederung war der richtige Weg. Was auch viele ganz gerne immer noch ignorieren, ist das Thema, dass schlussendlich eine Rechtsformverfehlung im Sinne eines EVs im Verhältnis zur AG jetzt vorlag, die letztendlich auch wirtschaftlich ein erhebliches Risiko für den Verein dargestellt hat. So ist es ja alles mal losgegangen und auch erklärt worden. Das wurde dann im Prinzip im Nachgang weggelassen. Natürlich war auch die Umwandlung dann die Möglichkeit, zum Beispiel für Investoren, strategische Partner, die alle nicht da waren. Und ich muss einmal so auch deutlich sagen, meine Jungs und ich, also wir haben uns, waren uns darüber einig, dass wir nicht so viele Gelegenheiten auch für in der Zukunft nach 2014 haben würden, dem Verein nochmal helfen zu können, weil unser Leben natürlich nicht ganz unmaßgeblich auch durch den Verein sich entwickelt hat. Und ich habe meine Jungs versucht zu motivieren, habe gesagt, wir können jetzt einmal helfen. Wenn wir das nicht tun, dann werfen wir uns das möglicherweise später vor. Und das war letztendlich unser Antrieb, diese Kampagne zu unterstützen, muss man sagen. Und die weitere Diskussion, die sich dann entwickelte, weil du es gerade angesprochen hast, Stichwort Personal, Personaltableau, wer kann was machen, das ergab sich schlussendlich aus diesen ganzen Gesprächen, die wir mit ganz, ganz vielen Mitgliedern und Fans in der Zeit geführt haben, sodass der Wunsch immer deutlicher wurde, dass wenn die Teilnahme an dieser Veranstaltung im Mai 2014 so quantitativ viele Leute motiviert, nach Hamburg zu kommen, dann würde man erwarten, dass wir, also Horst, Dietmar, der von vornherein gesagt hat, für mich kommt das aber nicht in Frage, dass wir auch eine gewisse Verantwortung übernehmen würden. Das war schwierig, weil meine Lebensplanung sah was anderes vor. Horst war beim DFB eingespannt, kann man sagen. Da das olympische Fußballturnier, das stand auch direkt unmittelbar vor der Tür. Insofern war das nicht ganz einfach. Allerdings hätten wir eine Lösung gefunden, wenn es denn überhaupt gewünscht gewesen wäre, war es aber nicht. Das wissen wir heute, dass im Grunde genommen vorher schon alles, das Personaltableau war schon fertig.
Von wem war das nicht gewünscht?
Das war nicht gewünscht. Kann man das sagen? Ja, das war von den Leuten nicht gewünscht, die schlussendlich dann den Verein, Klammer auf, die HSV Fußball AG, Klammer zu, ab 2014 geführt haben.
Und Horst, weil wir es jetzt auch gerade so offen und ehrlich aussprechen, also der HSV kam ja offensichtlich laut der Berichterstattung häufiger mal an und hat auch bei dir angefragt, ob du nicht helfen würdest. Waren diese Versuche, dich in irgendeiner Weise einzubinden, wenn du sie heute bewerten würdest, eigentlich ehrlich? War das wirklich eine ehrliche Form der Kontaktaufnahme, des Versuches, eine Zusammenarbeit hinzukriegen? Weil man muss ja durchaus sagen, ihr habt ja beide in eurer Vita auf unterschiedlichen Ebenen ja auch gezeigt, dass ihr es auch auf der Funktionärsebene oder auf der Trainerebene bis an die Spitze des Fußballs schafft. Holger, du warst bei der DFL, Horst, du hast beim DFB, glaube ich, fast alles irgendwie gemacht. Aber eine Rückkehr zum HSV, rein emotional, kann ich mir vorstellen, war ja durchaus mal ein Thema. Aber waren diese Versuche denn ehrlich?
Ich will es mal anders darstellen. Ich bin ja auch einen anderen Weg gegangen. Ich bin nach Analytik gegangen, ich wurde dann Trainer in Essen. Ich habe auch da meine Erfahrungen gemacht und bin auch ab und zu mal auf die Schnauze gefahren. Gar Dresden. Keine Frage, in Dresden. So. Und habe eigentlich auch da dazugelernt und habe eins festgestellt, und das habe ich mir geschworen, spätestens nach Dresden, dass ich nur noch das mache, wo ich von überzeugt bin, wo ich ein Gefühl habe, wo mein Bauch mir sagt, das kannst du machen, das kannst du und du machst es. So. Und das war die Möglichkeiten, die man mir angeboten hat, sage ich jetzt einfach mal beim HSV, waren halt immer so, dass es immer dann war, wenn das Kind in den Brunnen gefallen war. Und du hast eine Konstellation gehabt, wo ich mir eigentlich nie sicher war, funktioniert das mit diesen Leuten? Und ich hatte immer das Gefühl, nein, es funktioniert nicht. Ich habe mich auch schlau gemacht. Und zum anderen muss ich halt sagen, Holger hat es eben angesprochen, ich habe eigentlich dann beim DFB das gefunden, was ich eigentlich haben wollte, was mich interessierte, was mir Spaß gemacht hat, mit jungen Leuten zu arbeiten, sie weiterzuentwickeln, ihnen Wege aufzuzeigen, einfach erfolgreich zu sein, Fußball zu spielen und vor allen Dingen mit einer Mentalität und mit einer Begeisterung, weil Fußball ist eigentlich nur dann gut, wenn du da Spaß dran hast, wenn du davon überzeugt bist und wenn du auch bereit bist, sag ich mal, wie wir immer gesagt haben früher, wenn du bereit bist, auch mal vor dieser Eisenschwelle zu treten, wenn es mal wehtut, dass du dann auch noch da bist und nicht einen Kopf einziehst und in den Sand steckst oder sonstiges. Und das war eigentlich das, was dann für mich eigentlich auch nicht in Frage kam, weil ich hatte nie das Gefühl, okay, das ist hier, kann ich machen, soll ich machen, will ich nicht machen. Ich habe mich damals von Holger zu eben auch angesprochen, Wir waren alle davon überzeugt, dass das in die Richtung gehen muss mit der Ausgliederung, war klar. Und ich habe eigentlich gehofft und gebetet, ohne dass ich da, und das habe ich von vornherein gesagt, dass ich da nicht für in Frage komme, dass ich da so mich nicht sehe, weil ich zu der Zeit Olympia, davor war U21-Europameisterschaft, U19 noch und danach ging es ja dann auch wieder weiter, war es für mich eigentlich kein Thema, da auszuscheiden, da wegzugehen und dann was Neues anzufangen. Und deswegen nochmal, und das möchte ich auch bitten, dass man das wirklich immer akzeptiert. Wir werden da immer irgendwo ins Wasser geschmissen, ohne dass viele überhaupt mit uns gesprochen haben. So, und dann heißt es nachher am Ende des Tages, ja, ihr wollt ja nicht, ihr macht nicht, ihr tut nicht, das stimmt nicht. Die anderen genauso. Ich kann für die Alten einigen nochmal sprechen. Und das sage ich jetzt für mich auch. Also wir leben das immer noch. Ich lebe das, was ich dem Verein hier zu verdanken habe. Ich denke, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Dass das mehr wehtut als alles andere, ist auch klar, dass hier im Moment in der zweiten Liga spielt. Und wenn du dann jetzt zum Schluss siehst, wie die letzten paar Spiele da gelaufen sind, dann musst du dann halt einfach auch sagen, okay, wer will denn da reinspringen? Wer kann denn da reinspringen? Wer kann denn das verändern? Dass er da eine Gewissheit hat und sagt, okay, das kann ich mit Überzeugung machen. So macht ja alles keinen Sinn. Also da bleibe ich dann einfach dabei. Dann fängt der Fisch am Kopf ganz eindeutig an zu stinken. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und da bleibe ich auch dabei. Das ist eine Geschichte für mich. Und da geht nichts dran vorbei, was ich anfangs auch angesprochen habe. Es geht einem um die Führung. Das muss ein Verein sein, eine Mannschaft sein, egal ob es der Präsident ist oder der Zeugwart ist. So. Und da gehört der Busfahrer genauso dazu. Und ich glaube ganz einfach, diese Werte, das stelle ich halt auch immer wieder fest, diese Werte, sie zählen heute noch. Ich habe, Gott sei Dank, habe ich es geschafft. Ich war in Liverpool, habe Liverpool, Barcelona gesehen. Das war das. Ich habe auf der Tribüne gestanden und selbst nicht, ich bin ja nun kein Liverpool-Fan, ich habe selbst beim 3-0, habe ich meine Arme hochgerissen mit der Begeisterung, was das für Monster sind, die da unten am Platz waren. Sie waren nicht die besseren Fußballer, Liverpool. Aber was die in der Mentalität, das sind Mentalitätsmonster, was die da gemacht haben und getan haben. Natürlich hätte dieses Spiel andersrum laufen können. Aber am Ende muss ich halt sagen, mit diesem 4-0, und das zeigt mir eigentlich wieder das, was diesen Fußball ausmacht. Wenn da wirklich, heute, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn dieser Kader, diese 20 oder 23 Leute, die eben halt für dieses Spiel dann verantwortlich sind, mit Trainer, mit allen drum und dran, wenn das funktioniert, dann kriegst du solche Spiele gebunden, dann kriegst du diesen Fußball gebunden und dann macht Fußball auch Spaß. Meine, dass Barcelona keinen Spaß gehabt hat, ist auch klar. Aber das ist eben halt das, was diesen Fußball nicht ausmacht, dass du auch mit einfachen, simplen Mitteln, wenn du kontinuierlich deinen Weg geht, und da Kompliment an Kloppo und an Liverpool, danke, die haben mir wirklich diesen Glauben am Fußball wieder so gegeben, wie er sein muss. Das muss man halt einfach mal so sagen. Das stimmt, das hat, ey, nochmal, ich bleibe einfach dabei. Ich habe 5 Stunden Fußball gemacht, mit 2 Stunden vorher, 2 Stunden nachher. Wir haben 1,5 Stunden nach dem Spiel immer noch im Stadion gestanden und es hat einfach nur Spaß gemacht. Und das ist eigentlich das, wo ich einfach immer sage, so, das ist das Entscheidende am Ende bei der Geschichte. Und das erreichst du nur gemeinsam. Nochmal, ich habe alleine keinen Titel gewonnen, er hat alleine keinen gewonnen. Wir haben es alles nur gemeinsam geschaffen. Ein Kevin Keegan geht weg, ein Lars Bastrup kommt und wir sind trotzdem erfolgreich weiter gewesen, was er uns abgeschrieben hat. Und das sind eigentlich die Punkte, was ich auch immer im Laufe meiner Zeit einfach und deswegen, um das Ganze jetzt abzuschließen, deswegen war es für mich nie ein Thema, da reinzuspringen, weil ich nie das Gefühl hatte, dass das so ist, dass man das so machen kann. Und dann ich denke mir ganz einfach, wenn man da nicht von überzeugt ist, dann muss man da wegbleiben. Und das habe ich getan.
Da muss man ja irgendwie, ist man ja fast schon neidisch, wenn man sowas hört. Also ich mache diese Aufgabe hier gerade seit 2012 und habe selten irgendwie begeisternden Fußball beim HSV gesehen, den ich gerne gesehen hätte. Aber nochmal ganz kurz zum Thema Kontaktversuche. Holger, die Kontaktversuche reißen ja nicht ab. Du bist zuletzt noch als Aufsichtsrat irgendwie gehandelt worden. Erstens, warum ist daraus offensichtlich nichts geworden? Gab es einen Kontaktversuch vom HSV und siehst du überhaupt irgendwo eine Andockstelle im Moment in der Führungsetage beim HSV, in allen Gremien, wo du sagen könntest, mit denen könnte ich reden, überhaupt über irgendwelche Themen, oder ist das schwierig?
Fangen wir mal mit der letzten Frage an, da ist meine Antwort nein. Ansonsten, das merkt man wahrscheinlich auch so ein bisschen im Gespräch, Horst ist nicht nur mein Freund, mein alter Mannschaftskamerad, sondern auch in gewisser Weise ein Vorbild, kann man schon sagen, weil mit seiner Einstellung damals auf dem Fußballplatz, genauso wie heute im Leben, da hat er schon nicht nur eine Menge, ich meine, überzeugt hat er uns gerade eben von Liverpool, aber das kann er auch von, egal was, über welches Thema wir im Fußball sprechen, überzeugend ist Horst an jeder Stelle gewesen. Und das ist er immer noch. Und solche Typen fehlen beim HSV gänzlich. Also das ist, und das ist das große Problem, weil im Grunde ist das Thema, es geht um das Thema Glaubwürdigkeit. Es geht um Werte, die müssen vermittelt, und zwar glaubwürdig vermittelt werden. Da hilft es auch nicht, wenn ich eine Agentur beauftrage, die mal ein bisschen was zusammenschreibt und sagt, so muss man als HSVer, so sollte man denken, funktionieren. Nein, so geht es nicht. Das geht um Personen.
Und hat man euch eigentlich gefragt bei diesem Prozess, den du gerade angesprochen hast? Also du gehst ja mit dem Leitbildprozess, glaube ich, den du gerade angesprochen hast, wo eine Agentur eingeschaltet worden ist. Das nochmal zur Erklärung. Der HSV hat damals mit einem großen Aufwand versucht, ein Leitbild, eine DNA zu kreieren und dazu ganz, ganz viele unterschiedliche Leute eingeladen, aber euch offensichtlich nicht.
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich würde es nicht ausschließen, dass da so eine Art Serienbrief gekommen ist. Solche Dinge landen bei mir immer sofort im Ascheimer. Wenn sich jemand ernsthaft mit dem Thema befasst und ernsthaft mit den Leuten und den Kreis zusammenstellt, der so ein Leitbild für einen Fußballverein entwickeln kann, dann kann er uns, glaube ich, jederzeit ansprechen. Aber wenn meine Jungs und ich, wenn wir das Gefühl haben, wir sind zwei oder meinetwegen auch fünf von 300 Leuten, von denen 250 noch, die wissen, dass der Ball rund ist und dass man da nicht reinbeißen darf, und sollen dann ein Leitbild entwickeln, ehrlich gesagt, das kann ich ja nicht ernst nehmen. Warum soll ich mich dann, da würde ich mich nie im Leben an den Tisch setzen, versuchen noch den Menschen, die da nichts dafür können, wo ich frage, was ist eigentlich deren Berechtigung, an so einem Leitbild mitzuarbeiten, ohne denen zu nahe treten zu wollen. Aber sage ich, warum, ich meine, wir müssen uns ja nicht gegenseitig die Zeit klauen. Und ich möchte auch niemanden von diesen 250 Menschen erstmal überzeugen müssen, dass mein Freund Horst da kompetenter wäre als Sie. Also das ist für mich, das war für mich ein No-Go so oder so. Und ich weiß nicht genau, ob da irgendwie so ein Brief gekommen ist oder nicht. Also das habe ich nicht ernst genommen.
Ich will ganz kurz vorher nochmal eins reinschmeißen. Für mich war eigentlich immer wichtig, dass ich ein Teamplayer war. Nicht, dass ich nochmal, ich alleine wird es eh nicht funktionieren, wird es nicht gehen. Ich weiß es. Da. Und wir haben immer eins festgestellt, wenn es als Team, und das ist ja das Gleiche, was ich jetzt über die Jahre auch beim DFB immer wieder festgestellt habe, auch wenn jetzt im Moment auch mit den jungen Trainern, die wir jetzt da auch haben, da geht es nicht darum, wir haben eine Qualität und wir funktionieren als Team. So, und dann wird dieser Weg auch erfolgreich sein am Ende des Tages. Dass da nochmal, dass da einer kommt und nur den Kopf hinhält, das kann es nicht sein. Das macht keinen Sinn. So, und diese ganze Geschichte ist halt dann eben wieder, und das ist ja das, was ich auch mal heute jetzt öfter bemängel, da wird der Trainer ausgewechselt, kommt ein neuer hin, so, und in 6 Monaten haben wir das gleiche Theater wieder. So, also da muss man sich doch mal wirklich langsam hinterfragen, warum, weshalb, weswegen. So. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann sehe, dass Leute 3-4 Mal schon da waren und 2 Mal schon Abfindung kassiert haben, na bitte, dann brauche ich nicht mehr lange überlegen. So, und das sind ja halt so Punkte, wo du dann halt immer wieder drüber nachdenkst, auch für dich. Und deswegen bleibe ich eigentlich dabei. Das Gesamte ist der HSV und es geht nur um diesen HSV. Andersrum will ich es jetzt sogar noch erweitern. Es geht um diese Stadt. Zu Hamburg gehört ein Erstligaverein. Ob das jetzt ein HSV und St. Pauli in der ersten Liga ist, das wäre mir, habe ich auch nichts gegen einzuwenden. Haben wir alle schon hinter uns. So. Aber wichtig wäre, dass wir Erstliga-Fußball in Hamburg haben und dass diese Stadt eben halt eben mit Erstliga-Fußball international auch vertreten wird. Und darum geht es eigentlich. Und deswegen nochmal meine Bitte auch an alle, die da sind. Da müssen alle mal einfach ihre Begehrlichkeiten an die Seite zu legen und eigentlich immer auf den Punkt kommen, was müssen wir tun, was müssen wir machen. Und dann hätten wir nie ein Problem. Das war bei der Ausgliederung so genauso. Wir hätten auch nie ein Problem, wenn man uns fragt, sind wir damit, ob wir da eine Position übernehmen. Aber ich gehe da nicht hin und sage, ja, ich helfe euch, aber dann will ich den Posten oder den Posten haben. Das wird nicht funktionieren. Und das wird auch nicht passieren. So, um diese Dinge geht's.
Ja, aber da möchte ich direkt nochmal einhaken, was du gesagt hast. Du hast ja gesagt, dass es einerseits irgendwie, oder ihr beide, um Glaubwürdigkeit geht, es geht um ein Teamgedanken, es muss ein richtiges Team geben. Und du hast gerade auch diese Trainerproblematik beim HSV angesprochen. Es wird immer einer präsentiert, der muss den Kopf hinhalten, der wird irgendwann rausgeschmissen, da wird eine Abfindung gezahlt und macht das Problem nur noch größer. Der HSV hat am Dienstag in Form seines Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann eine Erklärung an die Öffentlichkeit abgegeben, welche Lehren man denn eigentlich aus dieser Zeit zieht. Und da heißt es in dem Statement, es ist ein Versagen des Sportsystems, also sind unterschiedliche Dinge schiefgelaufen und auch das letztendlich dann auch immer wieder dazu führt, dass man dann irgendjemanden entlassen muss, weil es dann einfach nicht mehr weitergeht. Und aus diesem Kreislauf möchte man jetzt endlich mal durchbrechen. Horst, ist das eine Aussage, ist das jetzt eine Ansage, wo du glaubst, jetzt haben sie es verstanden, jetzt machen sie es anders? Oder ist das, bietet sich das gerade an, das so zu formulieren? Weil parallel wird ja schon mit Dieter Hecking oder mit Bruno Labbadia oder wer auch immer es wird, ja schon mit dem nächsten Trainer verhandelt, während man einerseits sagt, dass man doch rauskommen muss aus dieser Trainerdebatte.
Ja gut, wenn man sich jetzt hinsetzt und diese Sprüche tätigt, dann sollte man sich vorher schon mal hingesetzt haben und einen Plan haben. So, das ist das Erste. Erstmal will ich den Plan sehen dahinter. So, dass ich irgendwas mache und irgendwas tue. Papier ist geduldig und erzählen kann ich auch, weil wir kennen ja alle die Sprüche. Hat mal eine ganz andere gesagt, was interessiert mich eigentlich das gesprochene Wort von gestern. Morgen schreibt es eh keiner, dann ist es wieder vorbei und dann geht es eigentlich darum, nein, für mich geht es eigentlich darum, ich muss nicht irgendwas erklären in der Öffentlichkeit, sondern ich muss etwas tun. So, und da wird halt die Frage sein, was tue ich, wie ist es durchdacht, wo geht der Weg hin, wie stelle ich mir den Weg vor und da muss man das mal vorstellen, da muss man das mal erklären. So, und alles andere interessiert mich eigentlich überhaupt nicht dabei. Ich lese sicherlich die Zeitungen, aber ich warte immer darauf. Wie sieht das aus? Wie soll das gehen? Wie soll das laufen? Ich meine, dass die Medien jetzt die Namen da reinschmeißen und diesen Trainer oder den anderen. Ich denke, es ist der normale Weg. Dafür ist die Öffentlichkeit eigentlich, oder sagen wir, sind die Medien eigentlich zu stark. Aber nochmal, für mich geht es jetzt eigentlich darum, Bestandsaufnahme und dann den klaren Weg aufzeigen, wo man hin will. Ich habe in den letzten Jahren oft genug mal gehört, ja, wir wollen machen, tun. Ne? So, dann sind wir umgezogen vom Ochsenzoll, jetzt sind wir hinten im Volksballstadion haben wir das Leistungszentrum so, und. Ich sag, es sind viele Sachen, der HSV hat immer gute junge Spieler gehabt, die aber woanders explodiert sind. Ich denke nur mal, meine Zeit, wo ich hier war, oft beim HSV war, Jugendspiele geguckt habe, Enes Benatira, Moting und so weiter. Sie sind alle woanders explodiert, nicht in Hamburg. Sie sind in Hamburg aufgetaucht, haben ordentlich gespielt, waren gute Spieler, aber explodiert sind sie anders. Sidney Sam gehört dazu, sind ja einige dabei gewesen. So, und das ist eigentlich das, was aufhören muss. Ja, und deswegen für mich wird es von oben bis unten, es wird nicht nur, deswegen habe ich es eben versucht zu erklären, das fängt oben an. Und wenn ich von oben nach unten eine komplette Einheit habe, dass jeder dahinter steht und dass jeder diesen Weg mitgeht und dass dieser Weg klar vorgezeichnet ist, natürlich wird es mal irgendwo hier und da Probleme geben. Aber dafür kann man das korrigieren auf der einen Seite und kann den Weg dann weitergehen. Aber nicht immer wieder, dann bricht alles zusammen, dann passiert wieder was, dann falle ich wieder komplett um, fange wieder irgendwas Neues an, wechsle den Trainer oder sonstiges. So, und das sind halt die Sachen, die nicht von Erfolg geprägt sind. Es ist nicht Kontinuität drin, das fehlt einfach.
Holger, Horst hat es gerade angesprochen, Jugendspieler. Der HSV hat viele herausgebracht, die Potenzial hatten, denen man Talent nachgesagt hat und die dann irgendwie beim HSV die Leistung nicht abrufen konnten. Hast du dafür eine Erklärung? Und machen wir das doch mal am aktuellen Beispiel oder am prominentesten Beispiel, Fiete Arp fest. Horst, du kennst ihn wahrscheinlich auch aus der Nachwuchsabteilung, hast du mal ein bisschen was von ihm gehört. Aber Holger, ein Talent, was man irgendwie vor der Haustür hat, kommt zwar aus Pinneberg, aber wir machen jetzt mal das Auge zu und sagen, ist eigentlich ein Hamburger, ist also irgendwie HSVer, bietet also irgendwie auch eine Geschichte an, die Identifikation schaffen könnte. Und dann vergeigt der HSV das auf allen Ebenen. Also man hat den Spieler kaputt gemacht, so meine Einschätzung dazu. Und man hat sich selbst in gewisser Weise demontiert und demaskiert, dass man versucht hat, die Öffentlichkeit mit einer gefakten Vertragsverlängerung zu täuschen, nur ein bisschen Stimmung zu haben. Was ist deine Einschätzung zu dem Fall? Also was lernt man aus so einem Fall, Fiete Arp zum Beispiel?
Also ich muss daraus nichts lernen. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen was daraus lernen. Dass es nämlich nicht darum geht, den Menschen in Hamburg, den HSVern, irgendeine Geschichte zu verkaufen, die sich einfach nur vielleicht sogar ganz gut verkaufen lässt. Dabei aber den Menschen, den Spieler vor allen Dingen, darüber hinaus oder da einfach mal so missbraucht, aufbraucht, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will. Also ich halte nach wie vor sehr viel von dem Spieler Fiete ab. Der ist fulminant gestartet. Das ließ sich wunderbar verkaufen. Das ist das größte Problem, was wir hier, glaube ich, haben. Es werden immer nur Lösungen gesucht, die man gut verkaufen kann. Und nicht, wie kann ich jetzt die einzige Frage, die sich hätte stellen dürfen, müssen, ist, wie kriege ich den Jungen jetzt in die Mannschaft rein? Und zwar nicht so, dass er ab und zu mal eingewechselt wird und manchmal auf der Tribüne sitzt und in der zweiten Mannschaft spielt, sondern wie baue ich den mit Abstand spielstärksten zentralen Stürmer in diese Mannschaft ein? Und was ist möglicherweise die Konsequenz seiner Unerfahrenheit? Dass jemand jung ist, das ist ja kein Malus. Dafür kann der Junge ja nichts. Aber der ist nun wirklich mit Abstand der beste Spieler auf der Position, aus meiner Sicht. Der ist leider nicht nach einem fulminanten Start dann nicht mehr abrufen konnte. Ob es da irgendwelche anderen Probleme gibt, die sind mir nicht bekannt. Aber es ging auch ohnehin gar nicht darum. Es ging nur darum, etwas zu verkaufen. Und das ist das Problem dieses Vereins schon seit ganz vielen Jahren. Und wenn wir nicht langsam dazu übergehen, genauso wie Horst sagt, es muss jetzt mal um die Sache gehen und nicht, was kann ich den Leuten draußen am besten verkaufen. Und das ist im Moment leider noch nicht, wie soll ich sagen, das ist noch nicht das Maß aller Dinge, sondern jetzt auch gerade die Erklärung, von der du gesprochen hast, ist für mich auch wieder nichts anderes, als den Leuten irgendwie zu verkaufen, den Eindruck zu erwecken, jetzt geht es demnächst auch an die Dauerkarten, an wie auch immer, Erträge, die generiert werden müssen fürs System. Da muss den Leuten wieder was verkauft werden. Aber das System, eigentlich das Sportsystem dahinter, darunter, daneben, darüber redet kein Mensch, sondern das wird im Grunde genommen versucht, wieder so ein bisschen halbherzig anzupacken, weil man weiß, mit diesem Kader, der sowieso auseinanderfällt, möglicherweise auch nicht mit dem Trainer, kann man in die Zukunft gehen. Aber es ist schon wieder, aus meiner Sicht, wieder nur halbherzig und wieder nur eine Erklärung.
Ein bisschen provokant gefragt, sind beim HSV eigentlich nur Verkäufer am Werk oder sind da auch Arbeiter, Fußballer und Leute mit Sachverstand?
Also ich
möchte es nicht jedem komplett absprechen, aber man hat, so was du gesagt hast, schon den Eindruck, PR, Öffentlichkeit und nette Geschichten sind irgendwie wichtiger als Inhalte.
Also ich meine, wir bewegen uns in den letzten Jahren zwischen Sanierern, Juwelieren, was haben wir denn sonst noch so alles im Angebot?
Dukaten war auch nochmal dabei.
Dukaten-Joe war auch dabei. Und also ich meine, das ist ja geradezu lächerlich. Worüber reden wir eigentlich? Wir reden über einen Verein. Ich habe noch nie über Bayern München gelesen oder über einen Mitarbeiter von Bayern München, dass die irgendwelche Gewinnmaximierungsabsichten, dass denen ausschließlich sowas unterstellt wird. Und wir haben hier einen Sanierer, der es geschafft hat, die ganzen Schuppen über die Klippe rüberzuschieben, gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen, wo ich sage, worum geht es denn hier eigentlich in Hamburg? Geht es jetzt hier um Selbstoptimierung oder geht es um den Verein? Und wenn wir reden, so wie Horst, genauso wie Horst es sagt oder wie wir das sehen, uns geht es um den Verein. Uns ging es 2014 schon um den Verein, um die Entwicklung, genau genommen um die HSV AG. Aber es redet auch kaum noch jemand über den e.V., wo Hunderte, Tausende von Menschen Sport treiben. Um den e.V. redet, darüber redet inzwischen auch schon keiner mehr. Wo ich sage, was ist denn eigentlich, dass man das Thema der Gemeinnützigkeit nicht gefährdet und dann den professionellen Bereich in eine AG tut, das ist ja völlig in Ordnung. Aber es geht immer noch um den HSV. Für mich ist die HSV AG genauso HSV wie der HSV e.V. Das ist nur ein Mittel zum Zweck, um es mal so zu sagen. Und wir reden im Prinzip immer nur drumherum, was kann man gut verkaufen. Ein gutes Beispiel habe ich noch, der ehemalige Vorstandsvorsitzende, Heribert Bruchhagen, der hat mir als Vermächtnis für meine Geschäftstätigkeit bei der DFL in Frankfurt. Als Vermächtnis hat er mir einen Brief überlassen, den er mal an Uli Hoeneß geschrieben hat. Da steht sinngemäß drin, wir Fußballjungs müssen aufpassen, dass die Marketingabteilungen jetzt nicht demnächst den ganzen Fußball hier dominieren. So, darauf habe ich ihn mal angesprochen und daraufhin hat er gefragt, ob ich ihm den Brief nochmal wieder zur Verfügung stellen kann. Also im Grunde genommen hat er in einem Gespräch mit Uli Hoeneß, das muss ungefähr, ich würde mal sagen, 12 bis 15 Jahre zurückliegen, da hat er schon mal diese Dinge auf sich zu oder auf den Fußball zukommen sehen und genau genommen ist es jetzt, im Grunde ist der Fußball kassiert.
Horst, du kannst das vielleicht nochmal aus einer ganz anderen Perspektive sagen. Also der Fußball hat in den letzten Jahren eine Wendung erfahren, eine weitere Kommerzialisierung auf der einen Ebene und auf der anderen Ebene eine Art von Verwissenschaftlichung. Also es gibt zahlreiche Abhandlungen, Experten, die können Taktiken erklären, die sehen Dinge, die normale Fußballzuschauer irgendwie nicht sehen, aber können die halt sehr, sehr gut beschreiben. Und ich will die Arbeit auch gar nicht per se irgendwie in Abrede stellen, sondern nur den Prozess irgendwie deutlich machen, dass sich etwas verändert hat. Aber ist diese Veränderung, die herbeigeführt wird, nicht eigentlich vielmehr eine Ablenkung vom Kern? Also ist nicht eigentlich so eine Art von auch zum Teil Fachsprache konstruiert worden, um Leute zu verwirren vielleicht, die keine Ahnung haben, aber geht es wirklich im Fußball, also sind die Inhalte, ist der Sport und der Leistungsgedanke des Teamsports im Fußball eigentlich noch das zentrale Element?
Ja gut, dass da viele von außen reinströmen in diesen Sport, weil da viel Geld zu verdienen ist, ist ja glaube ich klar. So, aber der Grundsatz bleibt ja eigentlich der. Straßenfußball haben wir nicht mehr. Da kommen die Spieler ja her. Wo kommen denn die Spieler her? Die Spieler kommen her aus den kleinen Vereinen. Und aus diesen kleinen Vereinen, je besser du die Spieler da ausbildest und dann nachher über das Talentförderprogramm und so weiter, Jugendnationalmannschaft bis oben hin, Leistungszentren, alles was wir haben, muss es in erster Linie um Fußball gehen. Ich muss die Spieler besser machen. Das heißt, ich muss ihnen alles an die Hand geben. Sondern da geht es nicht darum, letztendlich da oben. Weil in dem Moment, wo ich gute Top-Spieler habe, kann ich auch vermarkten. Wenn ich keine Top-Spieler habe, kann ich nichts vermarkten. Ich meine nochmal, ich muss ja immer wieder zurückkommen auf die Basis, dass meine Basis funktioniert. Und wenn meine Basis funktioniert, kann ich darauf ausstellen. Der Peter Hab ist das beste Beispiel. Ich habe einen Peter Hab, der explodiert. Der spielt in der Jugendmannschaft gut, spielt in der Jugendnationalmannschaft. Er explodiert, kommt dahin, macht sein Spiel. Aber der muss sich weiterentwickeln. Menschlich genauso wie fußballerisch. Und da geht es eigentlich immer wieder, und jetzt kommen wir wieder, was ist entscheidend am Ende des Tages? Das andere kommt erst dann, wenn ich gewinne. Wenn ich da oben auch gewinne. Wenn ich ganz oben angekommen bin, da kann ich Marketing machen, da geht alles von alleine. So, die Basis wird immer das sein, wie spiele ich Fußball. Und deswegen ist das für mich das entscheidende Faktor bei der Geschichte auch. Und da musst du auch wieder anfangen, zu Hause in Hamburg, wir brauchen eine Mannschaft, wir brauchen einen Unterbau, der eigentlich funktioniert. Und darum geht's. So, dass wir da wieder eine Mannschaft kriegen, die wirklich konkurrenzfähig ist. Und zwar nicht in der zweiten Liga, sondern in der ersten Liga. Jetzt müssen wir halt diesen langen Weg gehen. Und ich glaube ganz einfach, wir haben auch vor der Auslegung darüber gesprochen, haben auch darüber gesprochen mit vielen Leuten, wie das Konzept aussehen könnte, was man machen könnte. Alles gemacht, alles getan. Nur wir haben nie wieder was davon gehört und nie wieder was davon gesehen. Und das ist eigentlich, der Kreis schließt sich ja immer wieder. Wenn du es dann nicht stehst und wenn du dann nicht diesen Weg mal gehst, auch wenn er schwierig ist, das ist ja nichts anderes, wenn ich eine Mannschaft aufbaue, werde ich auch mit Niederlagen leben. Aber tu mir einen Gefallen. Ich kann diese doofen Sprüche alle nicht mehr hören. Weil du musst aus Niederlagen lernen. Ja, was lerne ich denn aus Niederlagen? Dass ich nach Hause gehe, dass ich sauer bin, dass ich meine Freunde anmecke oder meine Frau anmaule oder sonstiges. Hab keine Lust, nächsten Tag zum Training zu gehen. Das lerne ich daraus. Aber ich lerne doch nicht daraus, besser Fußball zu spielen. Sondern am Ende werde ich doch nur gut, wenn ich Spiele gewinne. Wenn ich selber merke, wie stark ich bin und es Spaß macht. Dass ich mit Freude zum Training gehe, mit Freude Übung mache, die schwer tut. Mit Freude trainiere. So. Und mit Freude höchstwahrscheinlich mich auch mal abends um 8 Uhr ins Bett lege, weil ich nächsten Tag ein Spiel habe, dass ich topfit ausgeruht in dieses Spiel reingehe. Um diese Dinge wird es gehen. Und das ist das Entscheidende bei der ganzen Geschichte. Und dazu gehört wiederum, und deswegen ist meine Philosophie vielleicht vom Ansatz her nichts anderes, was Holger ja auch sagt, aber meine Philosophie ist ganz einfach. Wenn das da unten stimmt, dann können wir das andere da oben drauf bauen. Und nicht umgedreht. Wir können nicht da oben anfangen, alles aufzubauen, bauen eine Marketingabteilung, haben das, haben die besten Leute da oben alles, aber unten spielen wir einen scheiß Fußball, da werden wir nichts vermarkten. So, genau das ist der Punkt. Der Weg bleibt immer nach wie vor der gleiche. Und deswegen bleibe ich eigentlich dabei und am Ende des Tages wird es darum gehen, dass wir, jetzt bin ich ein DFBler in der Richtung gewesen, immer wieder, und das zählt genauso für den HSV, dass du deine Basis, die musst du stärken, die musst du machen. Ob es Spielmobile sind beim DFB, ob es Stützpunkte sind, ob es die Leistungszentren der Bundesliga sind und die Jugendnationalmannschaft. Das ist ein kontinuierlicher, gleichmäßiger Weg, wo du immer wieder drauf aufbauen kannst, das eine baut aufs andere auf. Und am Ende des Tages kriegst du solche Spieler. Dass die Messis oder Ronaldo oder Kevin Keegan, die wachsen nicht auf der Bäume. Das wissen wir auch. Aber wir sind, und wenn man den Nachwuchs heute sieht, wir sind konkurrenzfähig, wir können überall mitspielen. Es wird auch mal Jahrgänge geben, die nicht erfolgreich sind, aber es wird auch immer wieder Jahrgänge geben, die hochgehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel aktuell die A-Nationalmannschaft nehmen, da sind glaube ich 5 oder 6 Spieler dabei, die alle noch U21 spielen können, die letzte Mal schon nicht gespielt haben. Und wir spielen trotzdem mit der U21, machen wir einen riesen Job. Wir sind qualifiziert, wir können uns jetzt für Olympia wieder qualifizieren. Und das ist eigentlich der Weg, nicht der Titel, Klar will ich diese Titel auch gewinnen, U17, 18, 19, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber das sind für mich die ausschlaggebenden Faktoren, dass ich da ankomme in der U21 und Spieler ausbilde, die dann oben in den Betrieb reingehen können. Und das ist das Gleiche, was beim HSV passieren muss. Deswegen habe ich mich damals, und da sind ja viele Fehler auch im sportlichen Bereich gemacht worden, da wird darüber diskutiert, ob ich meine zweite Mannschaft abschaffe. Dann sage ich jedem Jugendspieler, den ich habe, dem habe ich gesagt dazu, wenn das passiert bei euch, dann musst du den Verein wechseln. Weil es gibt Wege, die sind lang und es gibt Wege, die sind kurz. Es gibt Spieler, die mit 17, 18 Jahren in die erste Liga oben springen und Topspieler sind. Aber es gibt auch Spieler, die werden erst mal 20, 21. Denen muss ich diese Möglichkeit geben, da Fußball spielen zu können. So, und sie weiter auszubilden. Um dann eben halt mit 22, 23, 24 die Karriere zu starten. Und um diese Dinge geht es eigentlich. Und deswegen, ich wiederhole es nochmal gerne, geht es eigentlich am Ende des Tages, geht es erstmal ums Fußball spielen und dann geht es ums Geld verdienen. So, und das ist ja das Gleiche, was den Jungen auch erklären muss, jungen Spielern. Und das ist das Gleiche, was man dem HSV oder den Leuten da auch mal erklären soll. Wenn die da unten nämlich so einen Scheißdreck spielen, auf Deutsch gesagt, und nicht diesen Aufstieg schaffen in die erste Liga, dann gibt es halt auch weniger Geld. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Lässt sich auch belegen. Hat jetzt jeder höchstwahrscheinlich auch begriffen und gemerkt. Und darum geht es für mich eigentlich, sag ich mal, nicht eine Halbserie zu spielen, wo man da vorne steht. Nein, das hat man sicherlich, und da bin ich ganz sicher, die Dinge hat man sicherlich vorher schon erkennen können. Und die hat man auch in der Winterpause erkannt. Und man hat sie vor allen Dingen in den ersten Spielen erkannt. Aber man hat sie halt nicht abgestellt. Und am Ende hat man die Quittung gekriegt. Nochmal, für mich geht es eigentlich nochmal. In erster Linie bin ich eigentlich nicht der Politiker. Da kennt Holger sich in der Richtung oder sagen wir mal mit Strukturen, Vereinen, da kennen sich viele, viele besser aus. Für mich geht es eigentlich nur darum, Spieler zu entwickeln, Spieler weiterzubringen. Und zwar so weiterzubringen, dass den Leuten das Spaß macht. Und vor allen Dingen, dass sich auch, und das will ich hier auch nochmal ganz klar sagen, es geht auch darum, sie als Menschen weiterzuentwickeln. Es gibt viele Spieler, die es nicht schaffen, da oben hinzukommen. Aber es gibt einige, die schaffen es, aber die anderen, denen musst du auch die Hilfestellung geben, dass sie dann eben den zweiten Weg gehen können, über die dritte Liga, über die zweite Liga, die dann auch ihr Leben gestalten können. Und das sind halt für mich eigentlich die Faktoren, die eine Riesenrolle spielen. Und das ist auch die Verantwortung, die du in den Vereinen hast. Ich habe, wenn ich meinen Kleinen irgendwo mit 5 Jahren in den Verein gebe, dann erwarte ich, dass der dementsprechend behandelt wird, dass er dementsprechend auch erzogen wird. Das gehört als einiger dazu. Und deswegen brauchst du da unten gute Trainer. Und das ist eigentlich das, wo ich glaube, ganz einfach auch, die Verpflichtung der Bundesliga-Vereine genauso wie den eines Kreisklassenvereins oder wie Norderstedt oder sonstiges. Wenn ich nach Norderstedt gehe, ist das sensationell gut, was da in den Nachwuchsarbeiten abläuft. Und das ist auch, glaube ich, der Weg. Oh, ich ja, wir sind live dabei.
Wir sind ja live, deswegen, das kann man jetzt nicht rausschneiden. Ja. Aber ganz interessante Punkte, Horst, die du angesprochen hast. Holger, siehst du denn beim HSV irgendeinen Punkt oder irgendwelche Vorbilder für junge Nachwuchsspieler oder für die Spieler in der ersten Mannschaft, die ja auch alle noch jung sind? Es war ja die jüngste Mannschaft im deutschen Profifußball. Sehr, sehr viele, die ihre ersten Schritte oder die zweiten Schritte im Profifußball gemacht haben. Gibt es denn da überhaupt Vorbilder? Gibt es eine Orientierung? Oder ist das, was wir auf dem Platz gesehen haben, nicht wieder ein Spiegelbild des Inneren? Nämlich... man muss es so drastisch sagen, Zerwürfnisse, Intrigen, Neid, am Ende auch Angst und totale Verunsicherung. Also das ist das, was die Mannschaft gezeigt hat. Zeigen die anderen ein anderes Bild?
Ach, ich muss sagen, ich bin inzwischen schon relativ weit weg von dem Verein. Deswegen kann ich das nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten. Meine subjektive Einschätzung ist zumindest mal die, dass der Verein auf mich zumindest mal nicht den Eindruck macht, als wenn er solide, stabil aufgestellt ist. Und das geht natürlich auch an keinem Spieler vorbei. Also ich meine, welchen Spieler, die Jungen, also ich habe auch gelesen, dass eine relativ junge Mannschaft auf dem Papier schon, das, was am Ende des Tages am Wochenende auf dem Platz war, fand ich jetzt nicht mehr so ganz jung. Da wurde dann auch so ein bisschen mit falschen Fakten argumentiert, finde ich jedenfalls, weil für mich zählt eine Mannschaft, die jung ist, sind die 11 bis 15, die am Wochenende zum Einsatz kommen, wenn sie zum Einsatz kommen. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig, so eine wahnsinnig junge Mannschaft oder unerfahrene Mannschaft habe ich da nicht gesehen. Da sind schlussendlich Spieler dabei gewesen, die schon international gespielt haben, die Länderspiele gemacht haben, die in der Champions League aktiv waren. Und am Ende des Tages konnte man da jetzt zumindest mal keine große Stabilität für die Jüngeren geliefert. Wobei ich auch glaube, schlussendlich muss auch das ganze Thema, und da bin ich zu 100% bei Horst, es muss vom Verein, von der Vereinsführung oder AG-Führung, wie auch immer, für mich ist es alles eins, habe ich ja vorhin schon gesagt, muss das auch ein Stück weit vorgelebt werden, weil wie soll ich denn einen Spieler, beim Wort nehmen, wenn ich doch selber geradezu das Paradebeispiel dafür bin, dass ich nicht ernst genommen werde. Also das kann ich ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben beide zu keiner Zeit einen Präsidenten beim HSV erlebt, der nicht, wenn er uns gesagt hätte, pass mal auf, jetzt reißt euch mal ein bisschen zusammen, wo wir gesagt hätten, was will denn der schon wieder? Also im Grunde genommen zieht sich das Ganze, der Fisch und der Kopf, das hatten wir, es zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Verein und es ist eine gefühlte Führungslosigkeit, die sich bis auf die Mannschaft auch schlussendlich runterbricht. Da kann man machen, was man will. Die ärmste Sau aus meiner Sicht, wenn ich das mal so dramatisch ausdrücken darf, der ärmste Kerl, der überhaupt im Verein rumläuft, der sicherlich auch nicht alles richtig gemacht hat, ist im Moment der Trainer. Der steht nämlich ziemlich nackig da. Er spricht natürlich die sportliche Situation auch eine deutliche Sprache, muss man leider so sagen. Aber ich kann mir auch im Moment, fehlt mir die Fantasie, wie er die entsprechende Unterstützung in den letzten 6 Monaten gehabt haben könnte.
Ich möchte einmal ganz kurz nochmal einhaken. Du nennst gerade das richtige Beispiel. Trainer Hannes Wolf, ein junger Trainer, der die Mannschaft stabilisiert hat und der dann irgendwann zugegeben hat, da haben sich bestimmte Dinge verselbstständigt, er hat es nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Ein Aspekt ist, hat er die ausreichende Unterstützung erhalten, wurde da entgegengesteuert und haben ihm die erfahrenen Leute irgendetwas zeigen können in der Richtung. Und dann gibt es noch eine andere Ebene, die ich sehr interessant finde. Und das ist die Pressemitteilung von Klaus-Michael Kühne am Montag, wo er nochmal auf den Trainer drauftritt, der ohnehin schon am Boden liegt. Ich persönlich finde das ziemlich anstandslos, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Wurden ja auch schon Spieler als Luschen bezeichnet und auch sonstige Manager irgendwie beleidigt, muss man ja so drastisch sagen. Das Statement des HSV zu diesem Thema war, dass Herr Kühne als Fan eine Meinung haben darf und die auch frei äußern darf, unabhängig davon, ob sie dem Verein denn gefällt oder nicht. Wenn euch zu der Zeit, von damals spreche ich jetzt, von außen jemand so attackiert hätte, was hätten die Verantwortlichen denjenigen geantwortet? Was glaubst du?
Na, da muss ich nicht lange überlegen. Wir haben ja die Situation gehabt in der Phase 2013, 2014, als es diese Kampagne, die wir unterstützt haben, gab. Auch zu der Zeit hat sich Herr Kühne schon sehr regelmäßig zu Wort gemeldet. Und da hat dann unser Präsident, unser alter Präsident Dr. Wolfgang Klein, sich sehr klar gegenüber Herrn Kühne geäußert. Das ist im Grunde die Antwort darauf, weil auch wenn Wolfgang Klein zu der Zeit, ich glaube, wenn überhaupt noch Ehrenpräsident war, also nicht in Funktion innerhalb des Vereins, hat er eine klare Meinung bezogen. Und ich denke auch, es würde dem Verein auch intern besonders sogar gut tun, wenn man sich klar positionieren würde. Natürlich darf Herr Kühne eine Meinung haben. Wir leben in einer Demokratie. Wir haben ja schließlich auch eine Meinung. Ob die immer zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle, im richtigen Umfang geäußert wird, darüber habe ich auch eine Meinung. Die würde ich ihm auch sagen, wenn er sie gerne wissen will. Aber das muss man auch nicht hier machen. Nur, ich glaube, der Verein tut gut dran, wenn er sich mal positioniert und zwar oder mal sinngemäß gerade hinsetzt und sagt, so, das war jetzt mal ein bisschen viel. Das geht jetzt hier gerade gegen Mitarbeiter des HSV. Und ich finde, wenn man dann, zumindest mal, wenn man ansatzweise von diesem Mitarbeiter überzeugt ist, dann muss man ihn auch ein bisschen schützen.
Horst, wie siehst du die Thematik? Also da ist ein Trainer, ein junger Trainer, der hat ja schon Erfolge nachgewiesen bei Borussia Dortmund im Nachwuchs, hat den VfB Stuttgart in die erste Liga geführt, dann hat es ein bisschen gekracht. Dann hat er auch sehr untypisch für die heutige Zeit damals selbst aufgehört. Jetzt ist er beim HSV, hat einen ganz guten Job gemacht am Anfang und am Ende wird er von einem Außenstehenden auf diese Art und Weise attackiert. Was wäre eigentlich die richtige Maßnahme auf so eine Äußerung gewesen? Weil man ist doch gerade dabei, schon wieder die nächste Karriere zu zerstören. Wir haben gerade über Fiete Arp gesprochen. Ich will nicht sagen, dass seine Karriere zerstört ist, aber die hat schon Schaden genommen durch die Historie HSV. Bei Hannes Wolf deutet sich etwas Ähnliches an. Was hätte der Verein denn tun müssen in der Situation?
Aber warum kommen wir in diese Situation? Jetzt fangen wir wieder von vorne an. Wir drehen uns hier im Kreis. Das musst du halt einfach sagen, wenn du vernünftig spielst, wenn alles gut läuft, passiert das ja alles nicht. So, und das ist die Frage, warum passiert es immer wieder und immer wieder und immer wieder beim HSV? Nein, deswegen bleibe ich nochmal dabei. Das fängt oben an, Wenn ich oben eine klare Meinung habe, dann kann ich eine klare Aussage treffen. So. Und dann habe ich das höchstwahrscheinlich im Vorfeld geklärt. Also sind wir da oben ja auch nicht alle einer Meinung. Also. Und ich bleibe einfach dabei, dass jeder seine Meinung äußern kann. Okay, da habe ich kein Problem mit. Aber ich glaube ganz einfach auch, und nochmal, wir wissen alle, Hannes Wolf ist ein junger Trainer, der in Stuttgart aufgestiegen ist, erfolgreich gearbeitet hat. In der Bundesliga hat es dann nicht so funktioniert, muss man auch sagen. So, und dann kommt er zu uns, dann läuft es am Anfang. Vielleicht hat er es auch über, sag ich mal, ja, ein bisschen unterschätzt, dass das vielleicht eine andere Dynamik annehmen, ja, einnehmen kann, wie es dann zum Schluss ja war. Aber dann erwarte ich ganz einfach, wir haben noch einen Sportdirektor, wir haben einen Präsidenten. Also dann denke ich mal doch, dass wir das auf die Reihe kriegen. Also zumindest ist das meine Einschätzung bei der Geschichte. Und da muss man sich dann halt selber mal hinterfragen. Und deswegen nochmal zurückzukommen, auch wenn heute Hoffmann sagt, er will jetzt mal alles auf den Prüfstand stellen und machen und tun. Das haben wir jetzt schon so oft gehört. Und da bin ich, da habe ich jetzt ein Problem mit, muss ich ganz einfach sagen. Weil ich glaube ganz einfach, der Hannes, ich kenne ihn von Dortmund her, was er im Nachwuchs gemacht hat, ist ein guter, junger Trainer. Und dass die also auch nochmal Unterstützung brauchen und Hilfe brauchen, ist auch, glaube ich, ganz normal. Er ist, glaube ich, auch ein Trainer, der sehr kommunikativ ist. So habe ich ihn kennengelernt und so kenne ich ihn. Und er wird auch sicherlich seinen Weg machen, gar keine Frage. Aber, wie gesagt, es gibt Situationen, wo du auf Hilfe angewiesen bist. Und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt. Entweder sind wir Teamplayer und es geht um die Sache, dann hätte ich das vorher erkennen müssen, hätte ich vorher machen können und nicht da mehr oder weniger die Sache haben einfach laufen lassen. Klar, wir können dann mal ein Trainingslager hier, Trainingslager da, dann besprechen wir hier, der Präsidentswache, dann kommt der Kühne dazu und. Das ist alles nicht, ich meine, das kann jeder nachvollziehen. Das Geilste ist eigentlich an der Geschichte und da muss ich einfach mal den Bogen schlagen. Wir müssen ja in Hamburg wirklich dankbar sein, dass da jede Woche 50.000 Leute kommen. Und wenn ich da 50.000 Leute bewege, jedes Mal ins Stadion zu gehen, die mein 11. oder 12., 13. Mann in diesem Fall sind, so, dann habe ich auch irgendwann die Verpflichtung, irgendwas zurückzuzahlen. Und das ist das, was ich damit meine. Dass ich weiß, worum geht es in diesem Verein, was diese Leute. Und ich denke mal, auch die Spieler müssen sich da mal hinterfragen, die kommen auch für sie. Sie lassen sie leben, sie nehmen sie mit, sie unterstützen sie in jeder Form. Und ich glaube ganz einfach, wenn sich jeder zu Hause mal hinsetzt und mal drüber nachdenkt, was das eigentlich heißt, was das für eine Wertschätzung ist und was ich dafür leiste und tue, da muss sich jeder Spieler mal hinterfragen und muss sich jeder beim HSV ganz einfach mal hinterfragen, ob er da alles für getan hat. Das ist das, was so sehe. Und das ist für mich eigentlich im Moment der entscheidende Faktor. Dass sich alle jetzt wirklich mal hinstellen und sich mal wirklich hinterfragen und alle Aversitäten mal an die Seite schieben und einfach mal wirklich auf den Punkt kommen und sagen, jetzt geht es um den Verein, das ist, und so wird der Weg dann hinterher sein. Und alles andere wird nicht funktionieren. Nochmal, der HSV hat keine Millionen. Das Stadion muss Stück für Stück auch wieder saniert werden, ist auch schon, kommt auch in die Jahre. So, wir haben keine Mannschaft, wir müssen Spieler abgeben, wir bleiben noch ein Jahr in der zweiten Liga, die Fernsehgelder aus der ersten Liga fehlen. Also es ist so eine ganz einfache Rechnung. Wo muss ich denn hingehen? Was muss ich denn tun? Also muss ich in meinen Laden reingucken, welche Möglichkeiten habe ich? Was kann ich machen? Was kann ich tun? Und dann muss ich diesen Weg auch gehen.
Holger, um da auch nochmal einzuhaken, wir haben ja gerade auch über Teams gesprochen. Nach außen hin kann man ja durchaus konstatieren beim HSV, dass sie alle auf einer Linie sind. Also vom Vorstand, angefangen vom Vorstand bis hin zum Präsidenten, Marcel Janssen, und schlussendlich beim Aufsichtsratsvorsitzenden hat man jetzt nicht den Eindruck, dass es da allzu große Differenzen gibt. Aber was ist denn das eigentlich für eine Gemeinschaft, die dort entstanden ist? Also wohin führen sie den Verein? Was ist dein Eindruck? Also wie gesagt, nach außen ist das ja irgendwie dann doch ein Team. Stehen doch irgendwie alle hinter einer Idee, aber hinter welcher?
Gut, da kann ich nur für mich sprechen. Die stehen offensichtlich hinter der Idee von Bernd Hoffmann. Das scheint mir ein Strahl zu sein, auf dem alle drauf sitzen. Da fehlt mir so ein bisschen der kritische Ansatz. Den kann ich da nirgends erkennen. Möglicherweise liegt es daran, dass ich draußen bin und die sind drin. Aber ich sehe da überhaupt nichts außer der Linie, die Herr Hoffmann so meint, gehen zu müssen, von der ich nichts halte, um das mal klar zu sagen. Weil da fehlt nämlich auch die Diskussion und da sind wir wieder bei dem Thema Sport, was Horst ausgeführt hat, im Verhältnis zum Thema Vermarktung. mir fehlt da schlicht und einfach die Sportstimme, die ich respektiere. Vielleicht habe ich hohe Maßstäbe, aber ich sehe da weit und breit niemanden. Leider auch nicht Herrn Becker, weil all das, was passiert ist in 2019, das hat sich ja 2018 schon angekündigt. Jetzt muss ja keiner so tun, auch wenn es im Winter noch alles ziemlich rosig aussah. Das verstehe ich ja bis heute nicht, wie das passieren konnte, offen gestanden. Lag mit Sicherheit auch an den anderen Vereinen in der zweiten Liga. Weil ich habe wenig überzeugende Spiele in der Hinserie gesehen, in der Rückserie leider gar keine mehr. Und wenn man kritisch mit der eigenen Situation, selbstkritisch und nur so kommt man weiter, umgeht, so haben wir das jedenfalls gelernt. Die schlimmsten Trainingseinheiten hatten wir immer nach den Spielen, die wir gewonnen haben. Ja. Da ging es nämlich am Sonntag schon zur Sache, Montag, Dienstag, Mittwoch war fürchterlich. Da setzt dann bei dem aktuellen HSV die Belastungssteuerung ein. Und die Spieler sieht man, allerdings nur in der Stadt beim Kaffeetrinken und nicht mehr beim Training. Das ist jetzt polemisch, das weiß ich. Das war damals sicherlich sportmedizinisch nicht die Idealumsetzung, so wie wir das erlebt haben. Aber das andere ist diametral der Gegensatz und das ist auch nicht in Ordnung. Und ich vermisse, offen gestanden, eine werthaltige Sportstimme. Wenn die da gewesen wäre, dann hätte wahrscheinlich schon im Winter irgendjemand mal gesagt, Achtung, wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Weil wir haben doch einige Spiele nicht ganz unglücklich gewonnen, um das mal so zu sagen. Und da wurde so vielen so ein bisschen auch der Blick fürs Reale vernebelt. Und ich musste mich immer mit meinen Schwiegersöhnen auseinandersetzen und schlussendlich auch meiner Frau, die sagt, Mensch, du bist aber auch immer kritisch. Also ich mochte schon gar nichts mehr sagen. Nur wenn ich mir ein Fußballspiel angucke, dann sehe ich das mit den Augen, mit so ähnlichen Augen, wie Horst es aussieht. Und wenn ich dann sehe, dass ein Spiel aufgrund einer Spielführung, einer Spielidee souverän gewonnen wird, dann kann ich das auch genauso erkennen, wie ich einen Spielverlauf erkenne, wenn unglücklicherweise noch in der 90. oder 89. Minute ein Tor fällt zugunsten des HSV. Das sehe ich ganz genauso und sehe auch vorher das gesamte Spiel und versuche das zu beurteilen. Und da fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen der Ansatz. Ich kann beim HSV an der Stelle leider keine Sportidee und keine Sportstimme vor allen Dingen nicht hören.
Horst, du hast schon ganz viele Gedanken dir während der Ausführung von Holger gemacht. Ja. Was sind deine Gedanken zu diesem Thema? Also wie siehst du das? Ziehen die alle an einem Strang? Gibt es einen Plan oder ist das am Ende doch, versucht jeder das Beste für sich selbst rauszuholen?
Gut, oben in der Führung weiß ich jetzt nicht, wie sich das da genau verhält oder was da läuft, weil da habe ich auch keinen Kontakt zu in der Richtung. Für mich geht es eigentlich nur darum, jetzt, weil wir brauchen jetzt ja nicht mehr darüber diskutieren, was passiert ist. So, wir müssen eigentlich diskutieren, was kommt jetzt. So, das heißt für mich, dass sich da jeder erstmal hinterfragen muss, ist das so oder ist das so nicht? Oder was muss ich verändern, was müssen wir tun? So, und da um diese Punkte wird es jetzt eigentlich gehen. Und dann glaube ich ganz einfach auch, weil Robert eben sagte, die Strategie oder wer legt das eigentlich fest oder welcher Weg wird hier gegangen? Es muss ein gemeinsamer Weg sein. Da muss man auch mal kritisch hinterfragen. Macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Welche Möglichkeiten haben wir? Und deswegen bleibe ich eigentlich dabei. Wenn ich mal die Saison jetzt für mich sportlich durchrechne, wenn ich mit dem ersten Spiel anfange, was ja passieren kann, ich bin bei dem Spiel ja auch da gewesen, ist ja auch in Ordnung. Aber wenn du dann siehst, sag ich mal, okay, dann hast du das eine, dann ging es mal wieder ein bisschen besser, aber du hast nicht gesehen oder du hast nie den Eindruck gehabt, dass sie jetzt so über den Berg sind, dass sie sich an die zweite Liga gewöhnt haben, dass sie drüber weggehen, dass sie vorwärts gehen. Da hat es mal 2, 3 Spiele gegeben, die waren okay. So, und dann zum Winter hin hast du höchstwahrscheinlich, sag ich jetzt mal, oder viele auch von den Spielern, da sind die Spiele ja nun ganz klar im Boot, da brauchen wir ja nun gar nicht überlegen. Also für die zweite Liga oder mit der Qualität des Kaders brauche ich keinen Trainer, meine Einstellung. Also weil das Spiel müssen sie, das muss ich nicht mehr, muss der Hannes auch nicht. Da ist die Frage ganz einfach, was haben die geglaubt oder woher haben die es gedacht? Aber dann frage ich mich ganz einfach, warum hat man es nicht gemerkt? Weil in der Rückserie, wenn ich glaube ich jetzt richtig informiert bin, wenn wir die Tabelle nehmen, wären sie 16. in der Rückserie. Ist das richtig? Nicht ganz so verkehrt. So, und da muss ich halt ganz einfach sagen, so, da sind Leute dabei in der Weiterentwicklung. Wenn ich dann sehe, und das sagt ja das alles aus, was du jetzt auch in den Medien kriegst, dass da einiges nicht klar stimmt und nicht so gelaufen ist, wie es sein sollte, dass sich da einige äußern und Kommentare abgeben von den Spielern und sich nicht selber an die eigene Nase fassen, dann habe ich da ein Problem mit. Und wenn ich dann auf der anderen Seite noch lese, dass es Führungsspieler sind, ja, dann brauche ich mir da keine Gedanken drüber machen, warum das am Ende des Tages nicht für die erste Liga gereicht hat oder für die Relegation. Und das sind dann halt einfach diese Punkte, wo wir dann wieder an diese Geschichte kommen, wo ich einfach sage, okay, alle, und das ist jeder Einzelne, nochmal, ob es ganz unten im Verein ist oder in der Profimannschaft ist, ob es der Zeugwart ist oder der Busfahrer ist, müssen sich alle jetzt hinterfragen, so, haben wir alles dafür getan, haben wir es gemacht, haben wir es nicht gemacht. Ja, und es sind ja auch, ich weiß, wir kennen das ja auch alles, es gibt viele Mitläufer, wenn du gewinnst, klopfen sie da auf die Schulter. Und wenn nicht, ist ja auch vorher gewusst, kennen wir alles. Das kennen wir alles. Deswegen, das, was da auf dem Platz, das liegt in der Verantwortung der Spieler, was da abgeleistet wird. Und ich habe keinen gesehen, keinen. In allen Spielen, nicht auch im Fernsehen, ich habe es im Fernsehen nachher angeguckt, alle. Ich habe keinen gesehen, den sie runtertragen mussten, der nicht mehr laufen konnte, der müde war, der kaputt war und schon gar nicht 11. Ne? Und das sind halt einfach diese Dinge, wo ich dann einfach sage, nein, dann hast du es auch nicht verdient. Das muss man einfach so sehen. Und so halt, da ist der Fußball wieder gerecht, bleibe ich dabei. Wenn du nicht alles investierst, wenn du nicht alles reinpackst, gewinnst du nichts, kriegst du nichts. So, und das ist eigentlich das Schöne an diesem Sport, dass du wirklich auch, wenn du nicht unbedingt die besten Spieler hast, aber wenn jeder den Weg geht, wenn jeder mit dem anderen macht, der eine dem anderen hilft, unterstützt, in welcher Form auch immer, dann kannst du dieses Spiel positiv gestalten. Und vor allen Dingen, du hast deine Freude, hast Spaß, dann kannst du mit lachendem Gesicht nach Hause gehen. Da hätte ich keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich in der Saison so viele Spiele verliere, was mache ich da? Da ist jeder Job scheiße.
Also du gehst nicht hin jetzt am Sonntag und kaufst dir eine Karte für 85 Euro?
No, ich habe ja eh keine und in der Form, ich habe, glaube ich, kein Spiel gesehen, bis auf das erste.
Also im Stadion?
Ja.
Und weil du gerade gesagt hast, keine Karten, also werdet ihr vom HSV nicht eingeladen?
Keine Karten, nein, du, ja, brauche ja keine. Ich habe ja vom DFB meinen Jahresausweis, also das ist ja nicht das Problem, aber andersrum, nein. Ich denke aber, wenn ich habe das jetzt nur auch in der Zeitung gelesen, 85 Euro für das letzte Spiel in Duisburg, nur weil es vielleicht die Aufstiegsfeier ist, ich weiß nicht, da hätte ich mehr gewünscht, dass die Karte auf einen halben Preis gesetzt hätten, damit die alle kommen, weil die das ganze Jahr 50.000 da waren. Ja, da brauche ich nicht für die Weihnachtsfeier, ich jetzt gesagt in dem Fall, aber war es bösartig, aber ich ziehe es mal zurück, sondern für die Aufstiegsfeier haue ich da nochmal oben drauf Topzuschlag. Also das kann es eigentlich normalerweise so, ist mein Dafürhalten, also mein Empfinden geht genau in die andere Richtung. Dann hätte ich gesagt, danke Jungs, ihr habt uns das ganze Jahr geholfen. Na? Und da muss man auch mal drüber nachdenken, weil die Leute, du wirst sie brauchen. Und Kompliment an diese Zuschauer, bleibe ich dabei. Ich habe auch immer wieder gesagt, ich bin jetzt so lange in Hamburg, wir sind damals, nachdem ich hier aufgehört habe, sind wir wieder zurückgegangen. Es hat 2 Jahre gedauert, sind wir wiedergekommen. Weil selbst die Familie gesagt hat, Papa, wir wollen wieder nach Hamburg, wir wollen wieder dahin. So, und dann sind wir wieder zurückgegangen und ich habe den Leuten eigentlich so viel zu verdanken und habe wirklich, ja, wenn du es so willst, raus. Ich bin seit 78 jetzt hier Hamburg, Anführungsstrichen Schleswig-Holstein, lebe ich hier oben im Norden und habe noch nichts bereut und nein, auch wenn ich in die Stadt komme oder hier oder da, die Leute sind eigentlich super, muss man halt einfach sagen. Und Hamburg ist halt nun mal eine geile Stadt, muss man auch dazu sagen.
Das stimmt. Um auch langsam zum Ende zu kommen, um das auch nicht zu lang zu machen. Holger, wir haben gerade das, wenn man so will, das Totalversagen des HSV ein bisschen skizziert. Oder ihr beide habt das ja auch an unterschiedlichen Stellen nochmal deutlich gemacht. Und dann war die Frage, kritisch hinterfragen. Und dann muss ich sagen, da ist dann die Verantwortung, da kommt dann der Ball auch mal auf unsere Seite, also auf der Seite der Medien, der Zeitungen, der TV-Stationen, die eben darüber berichten. Hast du den Eindruck, dass beim HSV dass der HSV mit einer kritischen Öffentlichkeit begleitet wurde, die letzten 5, 6 Jahre, oder eher unkritischer? Öffentlichkeit.
Also ich sag Samthandschuh.
Nochmal?
Ich sag jetzt mal Samthandschuh.
Samthandschuh, ja.
Für mich waren das Samthandschuhe, weil ich kann dir nur sagen, ich habe hier gespielt, 78, erst ja 79, Da kam mal so ein langer Ball von Peter Nogli von hinten über die Mittellinie und ich habe ihn per Kopf hinter die Mittellinie gespielt. Dann haben sie schon gepfiffen. Und wenn ich dann hier ins Stadion gehe und dann wird dann über Situationen berichtet, wo der Ball oben in die Tribüne gehauen wird und einer gegrätscht ist, dann habe ich dann immer schon mal Probleme gehabt. Also zu unserer Zeit, wenn du gegen Duisburg 0-0 gespielt hast, dann bist du da nicht singend aus dem Stadion rausgekommen. Dann haben die gepfiffen und gemacht und getan und getobt und es waren nur 15.000, muss man halt dazu sagen. Und in den Medien war es ähnlich. Also uns haben sie schon, ja, zu damaliger Zeit war das Medium auch sicherlich nicht so groß. Aber ich behaupte mal einfach, der Ernst Hartmann hat ja mal die Bildzeitung rausgenommen, weil sie eben halt ein bisschen anders geschrieben haben, als er das so und dann gegenübergestellt haben mit Uwe Seelers Meinung. Und dann hat sie halt beim Training mal rausgesperrt. Das war die Quintessenz damals bei der Geschichte. Und dann sind sie ein paar Tage dann, weiß ich nicht, einmal sind sie, glaube ich, mit dem Hubschrauber gekommen, kann ich mich nicht erinnern, irgendwie, da haben Bilder gemacht. Ich will damit eigentlich nur sagen, nein, aber nochmal, was passiert denn? Oder was ist denen denn passiert? Da ist ja nichts passiert in den letzten 4-5 Jahren. Klar wird das mal kritisch gesehen und wird mal geschrieben, Versager hin und her.
Aber immer nur dann, wenn es schon in den Brunnen gefallen ist,
das ist
oder?
Das ist mein Reden, deswegen komme ich ja immer wieder darauf zurück. Du musst vorher tun, nicht hinterher, weil wenn das Spiel verloren ist, dann ist es weg. Aber vorher kannst du es beeinflussen, vorher musst du was tun und das sind halt einfach diese Dinge. Und das ist auch, glaube ich, jetzt eine Geschichte, wo ich einfach sagen muss, jetzt wird es darauf ankommen, dass die Leute da oben wissen, was heißt vorher, was müssen sie tun, damit das wieder da in die Spur kommt. So, und da geht es auch nicht darum, dass sich da irgendwo einer, sag ich mal, einen Kopf einzieht oder sonstiges, sondern da müssen halt einen Kopf hinein und dann müssen marschieren. Ob es geht, wir werden sehen.
Holger, wie ist deine Meinung dazu?
Also 100% deckungsgleich. Da ich ja schon mal in den Genuss einer Vorstandstätigkeit beim HSV gekommen bin, um die Jahrtausendwende zusammen mit meinem damaligen Kollegen und Freund Werner Hackmann, da hätte ich mir mal so verhältnismäßig unkritische Medienbegleitung gewünscht. Das war aber undenkbar. Und auch zu Recht undenkbar, muss ich sagen, weil ich logischerweise auch gar nicht den Anspruch hatte, dass man jetzt alles toll finden muss, was Werner und ich gemacht haben und meine Trainer noch dazu. Da war sicherlich auch sehr viel dabei, wo man mal mit der Taschenlampe reinleuchten musste und auch gemacht hat. Und auch da finde ich, ist, sag mal so, entweder haben sie die Batterien aus der Taschenlampe rausgenommen oder ist vielleicht gar nicht mehr so interessant. Und die ganzen Begrifflichkeiten, die sich da gebildet haben in den letzten 5 bis 10 Jahren über Dukaten Joe hatten wir schon und den Juwelier und dann gibt es noch den Edelfan und was haben wir sonst noch, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, das ist alles Hamburg, HSV 2019. Und ich will jetzt nicht das Schlusswort sprechen, aber wenn wir ein erfolgreiches Fußballjahr, HSV-Fußballjahr 1920 sehen wollen, dann muss mindestens ein bisschen was von dem passieren, wenn nicht sogar alles, was Horst gerade beschrieben hat. Ansonsten glaube ich, ist das, wie soll ich sagen, ansonsten plätschert es wieder so dahin und es wird gar nichts passieren.
Aber es gibt ja auch die komplett gegenteilige Meinung, die sagt, die Berichterstattung über den HSV, und ich möchte wirklich keine Pauschalkritik, weil ich sitze auch im selben Boot, es geht eben nur darum, bestimmte Mechanismen und bestimmte Ereignisse mal zu beschreiben. Und es gibt ja auch durchaus die Meinung, die sagt, beim HSV wird ja immer nur drauf gekloppt. Die kriegen ja immer nur auf die Fresse von den Medien. Und diese ganze Unruhe würde ja noch mehr dazu beitragen. Wenn ihr mal...
Ich kann es doch ändern. Spiele ordentlich Fußball. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Nochmal, auch die Medien werden es nicht schreiben, wenn eine Mannschaft da auf dem Platz ist, die es nicht kann. Das sehen die auch. Ich bleibe eigentlich dabei. Du, nochmal, wer ist denn der Entscheider? Wer entscheidet das denn, was da anschließend kommt? Ich meine, dass du immer welche hast, die dich kritisch hinterfragen. Mich haben sie nur hinterfragt. Ich konnte kein Stuhl umspielen, aber ich habe 25 Tore geschossen. Das war mir doch egal. Die Frage ist eigentlich, bin ich in der Lage, damit umzugehen auf der einen Seite und kann ich dann, und das ist ja das, wenn die Mannschaft funktioniert, wenn das Team funktioniert, dann nochmal, dann können wir das Gegenteil beweisen. Und das ist, wir stehen ja in der Pflicht, es zu beweisen. Auf der einen Seite, wir sind Angestellter, spielen, kriegen Geld dafür, kommen 50.000 ins Stadion, bin ich verpflichtet, eine Leistung abzurufen. So, und da mit dieser Leistung kann ich denen doch allen das Wasser wirklich abgraben, wie ich das will. So, und hör mir doch mal auf mit diesem Gejammer. meine, eins ist auch klar, auch die Trainer, der, weißt du, ich kann diesen doofen Spruch ja auch immer nicht, weil Trainer jetzt auch mal vielleicht ein bisschen, die kriegen alle Schmerzensgeld, wenn sie dann rausfliegen. Ja, ja. Was ist das für eine Aussage? Das ist der Schwachsinn. Kein Trainer kommt dahin, der Schmerzensgeld haben will. Und der Trainer kommt dahin, der macht seinen Job, der unterschreibt seinen Vertrag und will seine beste Leistung abrufen. Und dazu gehören all die Spieler, da gehört das Präsidium, da gehört alles dazu. Da sitzt nicht der alleine im Boot. So, damit das Ende mal hier auch aufhört. Wir haben, wie viele Trainer haben wir verbraucht? Etliche, ja, ich sage ja nur einfach etliche. Und deswegen nochmal, die Mannschaft plus Trainer, plus Manager, plus Präsidium, sie sind als Verein in der Lage, dagegen anzuwirken. Sie können das nach außen dokumentieren, sie können sich hinstellen, sie können Pressekonferenzen einberufen. Die Mannschaft braucht nur, muss, da geht ja nichts dran vorbei, du musst deine Leistung bringen im Rahmen deiner Möglichkeiten. So, wenn du eine Mannschaft hast, die nicht, sag ich mal, Champions-League-Sieger werden kann, dann hast du vielleicht eine Mannschaft, die in der Bundesliga bestehen kann oder die in der zweiten Liga aussteigen kann. So, das ist der Anspruch, den ich haben muss. Und dann komme ich da auch hin, dass ich mit meinen Leistungen das so hinkriege, dass die auch dementsprechend berichten können und müssen. Da geht ja nichts dran vorbei, aber wir stellen uns immer hin und jammern jetzt. Natürlich gibt es ab und zu mal ungerechtfertigterweise, aber was wir sagen auch keinen Ton, und das sind wir jetzt, kommt das wieder Umkehr, wie das andere auch. Wir sagen ja keinen Ton, wenn wir nur noch gelobt werden. Aber wir wissen ganz genau, die sind im ersten Halbjahr, sind die Halbjahresmeister und haben nicht gut gespielt. So sieht es jetzt mal vorsichtig aus. Das muss ich aber halt wissen. So, und dann muss ich halt den Schalter umlegen, dass ich im zweiten Halbjahr eben halt so spiele, dass das dann gerecht wird. Aber dann muss ich mich nicht hinstellen, wenn ich das nicht getan habe. Und muss mich wundern, dass man mir auf die Glocke haut. Also, ja. Und das ist ja bei den Trainern heute noch mehr der Fall, weil jeder hin, da ist immer nur noch der Trainer schuld. Was ist denn mit den Managern? Ich denke mal ganz einfach, Manager und ich hole meinen Trainer, hole ich mir, dann bin ich ein Team mit ihm. So, dann werden wir das alles besprechen. Dass du irgendwann mal, das sind ja alles so diese Phrasen oder diese fünf ins Phrasenschwein, die sprich, ja, dann müssen halt der Trainer auswechseln. Ist halt der schwächste Glied. Was ist das für eine Aussage? Da ändere ich ja nichts mit. Da kriege ich vielleicht im Moment einen Aufschwung auf die nächsten 3, 4, 5 Spiele und habe nach 3 Monaten das gleiche Theater wieder. Nein, ich will eigentlich nur, und darum geht es mir ganz einfach, und dafür hängt mir dieser Verein da viel zu viel am Herzen, dass wir eigentlich jetzt, wo ich einfach sage, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, wo genug ist auf der einen Seite, aber jetzt muss ich nicht mehr rückwärts gucken. Jetzt muss ich sehen, dass ich einen Vorwärtsgang reinkriege. Der Rückwärtsgang ist weg, jetzt bin ich im Leerlauf. So, und wenn das jetzt losgeht mit der Vorbereitung, dann muss ich einen Vorwärtsgang drin haben. So, und der Vorwärtsgang kann eigentlich nur lauten, jetzt aus dieser zweiten Liga im nächsten Jahr dann aufzusteigen. Die Frage ist, wird es nochmal so leicht, wie es in diesem Jahr war? Da bin ich nicht von überzeugt. Das wird schwerer. Nächstes Jahr. Außer ich kriege eine Mannschaft zustande, die in der Lage ist, diese zweite Liga zu dominieren. Aber man darf nicht vergessen, wer da runterkommt. Nürnberg kommt auch runter. Die werden mit einer Mannschaft kommen, die du auch rechnen musst. So, bis jetzt ist Stuttgart auch noch nicht durch. Ne? Und wenn das ganz krumm läuft, dann wissen wir alle, was da los ist in der zweiten Liga nächstes Jahr.
Holger, vielleicht auch nochmal zum Abschluss. Wir haben ja auch was gehört und ich teile vollkommen eure Meinung, dass ich sage, man ist für das, was über einen geschrieben wird, ja maßgeblich auch selbstverantwortlich. Okay. Da wird ja sehr, sehr viel auch gejammert und im Gegenteil, ich finde, dass zum Beispiel die Medien der Stadt den HSV jetzt, also die müssen sich nicht den Vorwurf machen, dass sie den HSV nicht ausreichend unterstützt hätten, auch in schwierigen Zeiten. Ja. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Also geht's in dieser Konstellation, wie sie da ist, weiter? Ist diese Konstellation so, dass du jetzt sagen würdest, denen vertraue ich, da habe ich ein gutes Gefühl, ich glaube, dass die richtigen Schlüsse daraus ziehen? Oder, ups, da fliegt der Kugelschreiber durch die Gegend. Oder wie ist da deine Empfindung zu dem Thema?
Also ich glaube, was mir grundsätzlich fehlt, und wenn sich das nicht entwickeln lässt, dann wird es auch nicht besser werden. Es fehlt eine Philosophie. Und passend zu dieser Philosophie, die man als Verein, als AG, wie auch immer geartet haben muss, dazu eine passende Strategie zu entwickeln, das ist die Aufgabe, die man demnächst, und zwar sehr zeitnah, glaubwürdig darlegen sollte, damit das Vertrauen einfach wiederkommt. Ich habe keins. Ich kann das eine nicht erkennen. Das andere logischerweise auch nicht. Um mich geht es aber auch gar nicht. Und es geht um die vielen tausend Menschen, die jedes Wochenende wieder ins Stadion laufen. Horst hat es ja gesagt, wo man ja wirklich gar nicht, also mehr Hochachtung, da kann man ja eigentlich gar nicht haben. wenn jemand, der dermaßen, wie soll ich sagen, der dermaßen lange Zeit schon alle zwei Wochen mit einer riesen Enttäuschung, wenn er nur hier in Hamburg die Spiele beobachtet, mit einer riesen Enttäuschung nach Hause fährt und das Ganze so tapfer erträgt, dann finde ich, hat er das gute Recht darauf, mal irgendwann etwas in sich Schlüssiges, Klammer auf, Philosophie, Klammer zu, mit einer entsprechenden Unternehmung, einer Strategie erkennen kann. Und zwar nicht irgendwas, was man einfach ganz wunderbar wieder verkaufen kann. Man kann sich sämtliche Litfaßsäulen in Hamburg anmieten und da irgendwas rantackern und sagen, das ist im Grunde, nur man muss es glaubhaft rüberbringen. Und das bedeutet nicht, dass man es draußen toll verkauft, sondern man muss es leben. Und das ist, glaube ich, das, was, und das wäre wirklich ein passendes Schlusswort, wo wir dafür stehen, gestanden haben in unserer aktiven Zeit. Wir haben für den Fußball, für das, was der HSV wollte, was wir nämlich auch wollten, dafür haben wir gelebt, danach haben wir gelebt. Und am Ende des Tages hat uns ja das, was unser Leben letztendlich, wie sich das entwickelt hat, hat uns ja darin bestärkt, dass das der richtige Weg war. Der wurde uns vorgegeben von sehr dominanten und sehr harten Trainern, wo ich persönlich immer auch hier und da ein kleines Problem hatte, weil mir das eine oder andere Zwischenmenschliche vielleicht gefehlt hat, aber da würde man heute sagen, scheiß drauf. Es geht doch gar nicht darum, ob es mir gut geht dabei, sondern es geht darum, ob wir erfolgreich sind.
Ja,
das hat letztendlich geklappt.
Ja.
Wir waren es.
Ja, ich glaube, dass viele Dinge klar geworden sind, wie emotional ihr auch immer noch zu diesem Verein oder wie ihr verbunden seid auch mit diesem Verein und dass euch das offensichtlich auch sehr, sehr nahe geht, wenn man das sieht. Die Perspektive lautet ja im Moment irgendwie noch eine weitere Saison, zweite Liga und die Aussicht, ob es denn wirklich dann in dieser Saison, dann in der kommenden Saison wirklich nochmal klappt, da gibt es ja auch ganz, ganz große Fragezeichen, weil ja viel jetzt auch zu klären ist. Horst, hast du noch einen abschließenden Ratschlag aus der Ferne an den HSV?
Ich habe ja alles gesagt normalerweise. Mir geht es eigentlich nur, dass es gemeinsam ist. So, dass man gesamt jetzt klar einen Weg beschreitet und ein klares Ziel ausgibt, was dem HSV. Jetzt geht es nur um den HSV. Ich habe das Einzige, was ich mir noch wünsche, ist eigentlich, ich habe es dem Holger gestern nochmal gesagt, da ich kurz nochmal telefoniert habe. Da habe ich gesagt, das Einzige, was ich noch wünsche, ist, sag ich, dass der dicke Wesen noch mal einmal lebt, dass der HSV wieder in die Bundesliga kommt. Weil das ist ja so sein Wunsch.
Mit dem Dicken meinst du?
Uwe Seeler, ja, ja. Und das ist das Einzige, was ich mir für ihn auch wünsche. Und dass er halt wirklich einfach gesund bleibt und dann auch erlebt, dass wir wieder in die Bundesliga kommen. Weil, nein, nochmal, ja, wie soll ich den HSV beschreiben? Wie soll ich Hamburg beschreiben? Das ist eins, das gehört eigentlich zusammen. Und wenn man das sieht, auch so die ganzen Jahre über. Man hat gesehen, jetzt selbst in der zweiten Liga, mit welcher Euphorie die Leute mitgehen, auch in der Stadt oder egal, wo du hingekommen bist. Ich meine, ich werde ja auch immer angesprochen, ob es beim DFB war oder sonst, egal in den Stadien, wo ich war, was ist da bei euch in Hamburg los und. Ich weiß es auch nicht, muss ich halt dazu sagen, dafür, ich stehe da ja auch nicht in Lohn und Brot, sondern ich stehe da eigentlich mehr oder weniger auch, genau wie ihr alle auch, außen davor und hoffe und bete eigentlich jetzt nur, dass da wirklich jetzt mal klar schief gemacht wird und dass wir dann im nächsten Jahr, natürlich wünsche ich mir, dass sie sofort wieder aufsteigen nächstes Jahr, wenn das jetzt möglich ist, aber für mich geht es eigentlich darum, dass ich da in dem Stadion endlich eine Mannschaft sehe, die über 90 Minuten Willi alles gibt. Wo ich einfach sagen muss, die haben 19 Minuten gewissen, sie haben gemacht, sie sind gerannt, sie haben geglaubt. Und nicht hinterher, das Schlimmste für mich ist immer hinterher, wenn ich lese. Und jeder äußert sich da. Also ich kann dir nur sagen, ich glaube nicht, kann mich nicht erinnern, ich wüsste nicht, dass sich da einer hingestellt hat. Anschließend, bei uns war es immer so, wenn wir verloren haben, sind wir ab nach Hause gegangen, haben erstmal gewartet, dass der nächste Tag vorbei war, wir mussten nächsten Tag auch wieder trainieren. Weil Holger es ja eben angesprochen hat, manchmal hat der Branko dann gesagt, ich kann doch nicht sehen, können morgen zu Hause bleiben, weil wir verloren haben. So oft haben wir ja leider, Gott sei Dank, nicht verloren. Ja,
leider oder Gott sei Dank?
Beides. Und ja, leider, wenn wir öfter verloren hätten, hätten wir mehr Freizeit gehabt. Aber nein, was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, es geht eigentlich darum, in so einem Stadion, mit diesem Umfeld, mit diesen Leuten, auch mit den Möglichkeiten an Spielern, die du hast, musst du eigentlich in der Lage sein, aus dieser zweiten Liga nach oben aufzusteigen. Da geht nichts dran vorbei. So. Und Und das ist eigentlich das, den Wunsch habe ich. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es alle verstanden haben und dass sie die richtigen Schlüsse rausziehen. Und wie gesagt, die Stadt hat es verdient, der HSV, hoffe ich, hat es dann im nächsten Jahr auch verdient, wieder in der ersten Liga zu spielen.
Holger, du hast noch ein Projekt. Möchtest du dazu noch kurz was erzählen? Worüber wir vorher mal drüber gesprochen haben, dein neues Projekt.
Du meinst das Thema, der Fan kommt zu Wort.
Genau, das meine ich. Du hast mich gerade so angeguckt, als wüsstest du nicht, was ich meine.
Ja.
Vielleicht nochmal für die Zuhörer, da passiert auch nochmal was. Vielleicht kannst du ein paar Sätze dazu sagen.
Ja, auch Gott, mich umtreibt das ganze Thema der Situation der Fans oder der Menschen, die sich für Fußball in Deutschland oder generell interessieren, natürlich schon seit ganz langer Zeit. Es gehörte zum Teil zu meinen Aufgaben während meiner Geschäftsführertätigkeit bei der DFL, dass wir uns um Fanangelegenheiten gekümmert haben. Und bei der Entwicklung, die leider nicht beispielhaft ist, also das Spiel, was Horst vorhin erwähnt hat, Liverpool gegen Barcelona, das ist ja leider nicht beispielhaft für den Fußball im Allgemeinen und auch gar nicht für den Fußball in Deutschland speziell. In dem Gesamtkontext liest man ja immer mehr von dem Thema Kommerzialisierung und der Fan kommt nicht mehr so richtig zu Wort und fühlt sich in Teilen auch wahrscheinlich zu Recht nur noch sozusagen als Staffage und ausgenutzt. Und ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, unter anderem mit einigen Jungs auch versucht, eine Plattform zu entwickeln, wo eben halt auch ein Fan, der Fan letztendlich dessen Meinung uns interessiert, zu Wort kommen soll. Das ganze Thema firmiert unter dem Thema Fan 5 und wird sicherlich in den nächsten Wochen dann auch ans Netz gehen, sodass wir dann auch eine Plattform, glaube ich, haben, wo sinnvollerweise sich auch Fans miteinander austauschen können, wenn sie das denn wollen. Also ich denke mal, man darf gespannt sein.
Ich habe gerade zu, weil Holger das gerade sagt, weil ich habe ja eben Liverpool angeführt, ne? Anderthalb Stunden nach dem Spiel stand die ganze Kurve Barcelona immer noch da und hat mit Liverpool zusammen Standing Ovation gegeben. Das hat keine Ausschreitung, keine Büro, nichts. Vorher nicht, nachher nicht. Es war eigentlich ein Fanfest. Und ich bin mit den Leuten auf dem Hinflug von Hamburg, kommen viele über Barcelona, über Hamburg nach Manchester, bin ich schon mit denen von Barcelona da hochgeflogen. Das war schon eine riesige Geschichte. Die haben im Flieger schon gesungen. Aber die haben auf der Rückfahrt aus dem Flieger, wo wir nächsten Tag zurückgefahren sind, nach Hamburg auch wieder, haben die auch noch gesungen. Obwohl sie 4-0 auf die Birne gekriegt haben. Und das fand ich also eigentlich bemerkenswert. Und deswegen habe ich gesagt, also wenn irgendeiner die Möglichkeit hat, sich das Spiel anzugucken oder irgendwelche Videoclips, die es gibt, bestimmt überall, was da los war. Du hast dein eigenes Wort nicht mehr verstanden. Und Never Walk Alone kennen wir von St. Pauli, aber das ist eine andere Hausnummer da drüben. Und da hat das ganze Stadion gewackelt, mitten in der Stadt. Also es war schon...
Man merkt,
man darf sich wünschen,
vielleicht. Aber das ist das, was ich versucht habe,
man darf sich
eben auch rüberzubringen.
Das ist ein gutes Beispiel für Fußball.
Ja, also Fußball
macht Fußball ausmacht.
Ja, aber ich denke, bei mir muss Fußball einfach Spaß machen. Und ich mache es mit 100% oder lass es sein. So, ich bin jetzt 68 Jahre. Ich wurde vor 2 Jahren schon in Rente, dann habe ich noch 2 Jahre draufgebissen. Jetzt habe ich es endlich geschafft und kann eigentlich das tun und lassen, was ich will. So wie in der Barcelona jetzt dahin zu fahren. Vielleicht fahre ich sogar noch zum Endspiel. Naja, und jetzt habe ich den Damen noch versprochen, dass ich bei den Damen, weil ich den ja auch mit denen da 1 Jahr lang gemacht habe, jetzt noch. Und das ist, nein, und das ist, ich denke, das ist bei Holger nichts anders. Es macht einfach Spaß.
So ein Spiel möchte ich nochmal in Hamburg sehen.
Ja, und das ist eigentlich das, was
für uns wichtig ist.
Genau, so ist es. Ja, also mehr können wir uns jetzt eigentlich nicht wünschen.
Mehr können wir auch nicht tun in dem Moment.
Ja, und wir hoffen, dass die Leute jetzt, die da sind, die richtigen Entscheidungen treffen und dass wir da im nächsten Jahr wirklich eine schlagkräftige Mannschaft, die um Aufstieg spielen kann.
Ja, und vor allem noch eine Sache zum Abschluss, was mir auch persönlich ganz sehr am Herzen liegt. Viele Fans, ihr habt sie schon erwähnt, haben im letzten Jahr wirklich Hamburg überragend vertreten im Moment des Abstieges. Also das war ein Moment, wo auch in der Niederlage, wo man was Ähnliches empfunden hat, wie du bei dem Spiel Barcelona gegen Liverpool. Emotionalität, Zusammenhalt und stilvoll. Und genau das wünsche ich mir persönlich als Fußballfan auch an diesem Sonntag, wenn der HSV ins Stadion muss und nochmal antreten muss. und da ganz viele junge Spieler und auch ein junger Trainer, die versagt haben, die wissen, dass sie versagt haben, aber ich finde, es wäre ungerecht, wenn man die jetzt als Einzige irgendwie niederbrüllt und niederpfeift. Da hat Hamburg schon mal ein anderes Gesicht gezeigt und ich hoffe, dass das auch nochmal passiert. Das war's vom ersten Podcast mit Horst Rubisch und Holger Hieronymus. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Mehr Infos zu diesem Projekt gibt es dann demnächst und auch zu Holgers Projekt, wenn es da Neuigkeiten gibt, werde ich das auch nochmal verlinken und Informationen dazu bereitstellen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der ersten Folge und teilt sie fleißig und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin.